Und da gibt es einen schönen Spruch, der heißt, die Medizin muss sich nicht an der Krankheit ausrichten, sondern an der Zeit, in der die Menschen leben. Mhm. Ne? Und die Zeit, in der wir leben, ist eben geprägt durch eine vermehrte Umweltbelastung, durch Giftstoffe im Alltag, mit denen wir tagtäglich konfrontiert werden.
Hallo und herzlich willkommen zurück in meinem Podcast Sounds Better with KK. Ich bin heute mal wieder nicht allein am Start. Ich habe heute Verstärkung mitgebracht. Dankenswerterweise, haltet euch fest, ihr könnt es schon erahnen, Dr. Thomas Peter ist heute hier bei uns zu Hause. Und wir werden heute, ja, einiges, glaube ich, an Mehrwert erlangen. Und ich würde sagen, bevor ich mich jetzt hier verhaspel, stellt sich Thomas am besten nochmal selbst vor. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du da bist und dir Zeit nimmst und... Schauen wir mal, wo die Gespräche so hinführen heute, oder?
Genau, ja, also vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf, logischerweise. Ich weiß gar nicht, wo ich hier hingucken muss, in diesem riesigen Studio. Ja, mein Name ist Dr. Thomas Peter, Facharzt für Allgemeinmedizin. Ich habe die klassische hausärztliche Ausbildung gemacht, aber im Wesentlichen beschäftige ich mich natürlich mit dem, was wir auch weiß, mit ganzheitlichen Therapiemethoden. Das heißt, ich versuche den Menschen so ein bisschen mehr insgesamt zu betrachten und richte mich nicht nur nach den klassischen schulmedizinischen Konzepten. Hat schon früh angefangen. Meine Mutter war Heilpraktikerin und hat 25 Jahre in eigener Praxis gearbeitet und ich bin halt sehr früh auch mit den Methoden dann entsprechend konfrontiert worden. Habe im Studium auch schon ein bisschen was gemacht. Ich habe also schon ab dem zweiten Semester angefangen, mich in die chinesische Medizin einzuarbeiten, zu akupunktieren und bin dann auch irgendwann mal nach China geflogen, 3 Monate, um dort die Ausbildung fertig zu machen. Und so haben sich die Methoden nach und nach entwickelt. Ja, und inzwischen arbeiten wir auf 330 Quadratmeter. Ja. Und haben so 350 Leute in der Woche, die da so sitzen. Genau, und dann habe ich es irgendwann nochmal in die Breite gebracht, indem ich dann NextVital gegründet habe und da eben dann entsprechend auch ausbilde.
Ja, also Arzt, Facharzt, Unternehmer und dann noch Familienpapa. Wow. Also krass, Hut ab erstmal dafür. Also
das Leben ist auch anstrengend.
Eins allein ist schon eine gute Kunst, sage ich mal, was gut auf die Beine zu stellen und dann alles drei. Ja, ich würde sagen, vielleicht auch nochmal ganz kurz, wie ich auch auf dich gestoßen bin, vielleicht für die einen oder anderen, die es interessiert. Also lustigerweise hatte ich jetzt schon längere Zeit Probleme mit meiner Haut, also jetzt auch vor der aktuellen Thematik hatte ich sehr, sehr viel Unreinheiten und immer wieder auch, ja, ich würde mal sagen Akne-Schübe und da meine Community, ja, sehr aufmerksam und hilfsbereit ist, hat mir, glaube ich, irgendeine Dame mal damals geschrieben, geh doch mal zu Dr. Thomas Peter. Und diese Dame, glaube ich, die hat mich auch wirklich nicht in Ruhe gelassen. Die hat mehrfach mir das versucht, klarzumachen. Aber ich habe damals dann irgendwie das erstmal so versucht, mit Hautarzt und ja, ein bisschen Chemie in den Griff zu bekommen. Und es hat auch einigermaßen gut geklappt. Also hatte ich erstmal Ruhe und das war es dann auch erstmal soweit. Naja, und jetzt, dürfte wahrscheinlich so 2 Jahre her gewesen sein. Und jetzt, warum wir jetzt nochmal die Konfrontation hatten, beziehungsweise die Berührungspunkte, war, ich glaube, letzten Spätsommer hat mich jetzt einige Zeit begleitet ein Augenausschlag. Also erst fing es an mit Jucken an den Augen rum, aber auch hier am Kinn. Und dann, beziehungsweise erst fing es an mit geschwollenen Augen, dass ich morgens aufgewacht bin und die waren einfach dick, so wie man sich manchmal fühlt, wenn man irgendwie zu viel, wenn man Wasser gezogen hat, wenn man irgendwie extrem viel Kohlenhydrate oder so gegessen hat, so sah ich dann längere Zeit aus und habe das dann auch angefangen auf Instagram zu teilen und dann, wie es so ist, kommen ja hier und da Ratschläge und das ist das und das. Also ich habe wirklich hunderte Nachrichten gehabt von allen möglichen Diagnosen und ich soll doch das probieren und das. War dann natürlich völlig.
Und wir wissen ja auch bis heute immer noch nicht die schulmedizinische Diagnose sozusagen.
Ja, das auch. Naja, und das war dann aber erstmal so hinzunehmen. Ich fand es jetzt nicht sonderlich schlimm. Ich habe halt drauf geachtet, was ich so esse. Und mal war es wieder besser, mal schlechter. Und dann auf einmal fing es an, dass es nicht nur geschwollen war, sondern auch rot wurde. Also die Augen sahen wirklich schlimm aus. Also es war rot. Und einfach irgendwie ließ es mich nicht los. Also über 3 Monate, glaube ich. Naja, und dann war es ja dann wirklich so, dass ich dich nochmal kontaktiert habe oder nochmal mir geschrieben wurde, weiß ich jetzt nicht. Aber jedenfalls bin ich dann auf dich zugekommen und der Retter der Not. Ja, und dann haben wir angefangen, erstmal natürlich Blut zu nehmen und die Therapie zusammen zu starten. Und jetzt, toi, 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 ist es auch erstmal wieder ruhig, die Augen. Und ich würde sagen, wir können ja einfach mal kurz vielleicht drauf eingehen. Denn das ist ja jetzt nicht einfach in einem Satz gesagt, was da jetzt passiert ist. Ne?
Also wir haben erstmal, ich fange mal an, ein bisschen zu erklären. Wir haben erstmal eine umfassende Diagnostik gemacht, logischerweise, und haben dabei, wie immer, was meine Standarddiagnostik ist, Labor, Blutuntersuchung gemacht und Haaranalyse ist der Standard, den wir einfach immer ansetzen, weil wir einfach aus der Kombination, finde ich, aus Blut- und Haaranalyse am meisten erkennen können, auch ganzheitlich. Und wir haben diese ganze Erkrankung einfach mal so ein bisschen umfassender betrachtet. Das Problem ist ja, wenn du jetzt mit sowas zum Schulmediziner, zum Hautarzt oder was auch immer gehst, wie habe ich immer gelernt, im Studium, der Hautarzt hat 10.000 verschiedene Diagnosen, aber nur zwei Medikamente, nämlich letztendlich Cortison und Antibiotika. Mehr gibt es eigentlich nicht wirklich, was du einsetzen kannst. Es gibt ein paar andere Sachen noch, aber es wird sehr, sehr oft auch das Gleiche eingesetzt, was dann auch mit Cortisoncreme ja oft hilft, aber letztendlich ja an die Ursache null rangeht. Und wenn die Wirkung von Cortison dann wieder weg ist, dann geht es eben wieder los. Und wir schauen eben, warum hat denn der Körper überhaupt dieses Immunproblem? Das ist zwar ein Immunproblem, aber nicht hinter jedem Immunproblem muss auch eine Immunsystemerkrankung stecken. Das ist das Thema dabei. Und mein Fokus, das weißt du ja auch, liegt immer auf dem Thema Entgiftung. Ich bin einfach davon überzeugt, dass wir in der Welt, in der wir jetzt aktuell leben, einfach mega belastet sind, was Giftstoffe angeht. Und da gibt es einen schönen Spruch, der heißt, die Medizin muss sich nicht an der Krankheit ausrichten, sondern an der Zeit, in der die Menschen leben. Mhm. Ne? Und die Zeit, in der wir leben, ist eben geprägt durch eine vermehrte Umweltbelastung, durch Giftstoffe im Alltag, mit denen wir tagtäglich konfrontiert werden. Durch Giftstoffe, die wir uns auch auf die Haut auftragen, was ja bei dir auch der Fall war, was die ursprünglichen Cremes angeht. Da haben wir ja dann auch eine Umstellung durchgeführt, haben uns dann noch eine Beratung eingeholt und haben es dann letztendlich auch umgestellt. Und so gucken wir einfach, wie können wir an die Ursachen rangehen. Denn ein Immunsystem fängt eben an zu spinnen, wenn es zu vielen Giftstoffen ausgesetzt ist. Und deswegen gehen wir jetzt langsam immer mehr in das Thema Entgiftung hinein. Und es fängt natürlich beim Thema Darm an. Und da haben wir als erstes angepackt und umgestellt.
Ja, genau. Und dann, dazu nochmal ganz kurz eine Anekdote. Ich war ja dann wirklich auch nochmal kurz, bevor ich bei dir war, beim Hautarzt, weil ich dann so akute Augenprobleme hatte, dass ich gedacht habe, okay, wenn es einer weiß, dann wohl Hautarzt. Aber völlig Schwachsinn. Also sie hat direkt nur gefragt, ob es irgendwas gab, was ich in der letzten Zeit verändert habe. Und habe ich natürlich gesagt, nein, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Sonst hätte ich ja wahrscheinlich schon die Ursache, wenn es jetzt irgendwelche Cremes oder sonst was gegeben hätte. Und dann hat sie mir wirklich eine Creme gegeben und dann nochmal gesagt, ja, testen Sie einfach jetzt nochmal alles so, was Sie benutzen, auf dem Arm, hier am besten im Innenraum. Und ich dachte so, wow, das ist jetzt wirklich alles. Sie denkt jetzt wirklich, es wäre einfach eine reine allergische Reaktion auf irgendeine Creme. Vielen Dank auch, bin gegangen und dann war ich natürlich nicht schlauer als vorher. Und das ist halt wirklich die traurige Wahrheit und Standard, wie du es gerade auch schon gesagt hast. Ne?
Das kann frustrierend sein. Man würde normalerweise erwarten, wenn ich zum Facharzt gehe, dass ich dann auch entsprechende fachärztliche Beurteilung bekomme. Das ist auch ein Problem in der Medizin. Es liegt vor allem auch so ein bisschen an der Zeit, ne, die man sich da nimmt. Also wird halt nicht wirklich nach den Ursachen geguckt. Und der Hautarzt geht ganz oft davon aus, dass eine Erkrankung der Haut immer von außen kommt. Mhm. Ne, dass du irgendwas Falsches draufschmierst oder in der Haut selbst irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber eine Hauterkrankung ist eigentlich immer der Ausdruck von innen, wie es mir da eigentlich geht. Ne? Man sagt ja auf der einen Seite, die Haut ist der Spiegel der Seele. Es hat mit den Emotionen auch ein bisschen was zu tun, auch bei Stress und so weiter. Aber es ist auch der Ausdruck, wie es im Darm letztendlich aussieht. Ne? Haut und Schleimhäute entwickeln sich da oft parallel. Wenn ich ein Entzündungsproblem auf den Schleimhäuten habe, dann habe ich auch oftmals ein Problem in der Haut, da kommt es dann nur so ein bisschen drauf an, wo sich das Ganze zeigt. Das ist bei jedem ein bisschen anders. Aber wenn wir ein Problem mit der Haut haben, müssen wir immer letztendlich auch an den Darm denken. Mhm. Deswegen fangen wir da immer an. Und da gilt eben die Grundregel, das Milieu macht die Krankheit, nicht die Mikrobe. Wenn also das Milieu im Darm mit Giftstoffen belastet ist, zum Beispiel Quecksilber oder Umweltgift oder was auch immer, dann verändert sich auch die Flora. Und dann letztendlich kann sich auch ein Pilz bilden, Candida-Pilz zum Beispiel, der wissenschaftlich nicht so viel Grundlage hat, aber der eine sehr große Rolle spielt aus der Erfahrung. Wenn man da mal richtig in die Forschung reingeht, was ich auch getan habe und das auch noch bringen werde am Live, dann sieht man schon, dass es da viele Daten dazu gibt zum Thema Biofilme, Schadstoffe im Darm und Candida. Und das ist was, was als erstes natürlich saniert werden muss.
Okay, krass. Das heißt, bei mir war es ja dann so, vielleicht nochmal für den Background. Also ich hatte jetzt letztes Jahr wirklich auch extrem viele Giftstoffe zusätzlich wahrscheinlich. Also auch, wie gesagt, zwei OPs. Ich hatte noch nie in meinem Leben eine OP. Dann hatte ich zwei in einem Zeitraum von 4 Monaten. Dann natürlich auch die ein oder andere Corona-Infektion. Mhm. Impfungen, die auch in einem Jahr stattgefunden haben, 2022, als ich noch bei der Polizei war, 2021, sorry. Und Ja, aber dann kam es, also ich meine, das ist ja alles schon eine Weile quasi zurückgelegen. Mhm. Kannst du erklären, warum das dann, weil wir haben super viele Leute geschrieben, dass sie sowas Ähnliches haben und ob ich da nicht die Ursache erklären kann, was natürlich gar nicht so einfach ist. Wir können jetzt nicht einfach meine Ursache erklären oder beziehungsweise meine Symptomatik erklären und dann lässt sich es auf viele andere da draußen überstülpen. Das geht natürlich nicht, aber es ist ja vielleicht zumindest ein Anhaltspunkt für den einen oder anderen. Also kann man das jetzt erklären, warum es dann den einen Tag gab, dass es dann ausgebrochen, ja, also extrem, ja, ausgebrochen ist?
Also der Körper ist ja wie ein Fass letztendlich. Ja. Der kann ganz, ganz viele Belastungen aufnehmen. Der Mensch ist ultimativ belastbar. Wir hatten das Thema heute auch gerade im Entgiftungskurs. Du kannst bis zu 80% deiner Leberzellen zerstören und trotzdem kann die Leber noch normal arbeiten. Du arbeitest auf 20% und trotzdem hast du keine Folgewirkung. Du siehst es nicht im Labor und auch nicht in der Funktion. Und so ist der Mensch eben. Der nimmt ganz viele Giftstoffe auf und dann gibt es diesen einen Tropfen, der lässt das Fass dann zum Überlaufen bringen. Und das ist das Problem. Du hast dann noch eine Corona-Infektion oder du hast noch ein Medikament bekommen bei einer OP, zum Beispiel auch ein Antibiotikum, wahrscheinlich prophylaktisch. Genau. Muss man auch drüber nachdenken. Das schädigt ja auch die Darmflora. Dementsprechend kann sich der Pilz ausbreiten. Und unser Körper, der kämpft dann an dagegen noch. Der möchte ja nicht, dass das Immunsystem sofort durcheinander gerät. Es kann also durchaus Monate oder ein halbes Jahr oder wie auch immer mal dauern, bis du dann das erste Symptom überhaupt bekommst. Und dann, wenn du dann aber einmal das Symptom hast, ist deine Regulation blockiert. Der Körper findet nicht mehr zurück. Unser Immunsystem ist so gepolt, wenn es einmal umschaltet, dann schaltet es um. Dann bist du entweder autoimmunkrank oder du bist nicht autoimmunkrank. Und das kannst du dann wieder zurückregulieren, du musst aber viel dafür tun. Du kannst es dann nicht mehr mit einem Fingerschnipser wieder rückgängig machen. Deswegen gehen wir dann hin und machen dann eben auch sehr strenge Ernährungsumstellungen. Ja. Und das, was du im Moment machst, ist ja schon eine relativ strenge Ernährungsumstellung, ganz klar, Anti-Candida. Und machen auch eine Therapie, die auf verschiedene Weisen das positiv beeinflusst. Sowohl über eine entsprechende Nahrungsergänzung, über eine Giftstoffbindung, über eine Floratherapie und so weiter. Und wenn wir die Therapien miteinander kombinieren, dann können wir das System wieder zum Umschwingen bringen, dass es dann eben wieder unterhalb von dieser Giftstoffgrenze kommt und deswegen sich selbst wieder einreguliert. Mhm. Wir haben aber auch relativ frühzeitig dann angefangen, zu behandeln letztendlich. Da war ja vorher schon eine Belastung da, sonst hättest du vorher nicht schon die Hautprobleme gehabt. Aber wir haben dann relativ zügig angefangen zu behandeln. Je länger das her ist, dass das System gekippt ist, umso länger musst du in der Regel auch behandeln. Gibt so eine Grundregel, sagen wir immer in der Alternativmedizin, pro Jahr, wo du die Beschwerden hast, brauchst du einen Monat in der konsequenten Therapie, wenn du es hinbekommen möchtest. Ja, das waren jetzt schon ein paar Jahre insgesamt mit der Haut gewesen. Und es hat ja auch so drei Monate, kann man sagen, grob hat es gedauert jetzt, bis es ja dann noch besser wurde.
Ja, und der Höhepunkt war natürlich dann nochmal, als ich einen High-Rocks-Wettkampf gemacht habe, dann nochmal schön Carbs geladen habe, also auch mit Zucker nochmal zusätzlich und dann der Stress von einem High-Rocks und dann sah ich am nächsten Tag wirklich aus, als wäre ich von der ganzen Bande irgendwie
verstrochen worden. Das ist auch beim Sport, das ist nicht nur Stress, es ist auch Giftstofffreisetzung. Mhm. Du musst ja bedenken, die Schadstoffe sind ja in unseren Zellen abgelagert. Ob das jetzt im Fettgewebe ist, wo du wenig natürlich davon hast, du hast also wenig Möglichkeiten, Giftstoffe zu deponieren. Das ist oft bei Fitnesssportlern, dass dann das Immunsystem spinnt, ja, oder auch das Nervensystem spinnt, weil der Körper hat keine Möglichkeiten, Giftstoffe zu deponieren. Das macht er normalerweise im Fettgewebe, davon hast du einen sehr geringen Anteil, dementsprechend zirkulieren Schadstoffe sehr, sehr viel. Wenn du dann einen entsprechenden Wettkampf hast und du viele Giftstoffe aus den Zellen auf einmal freisetzt und du nichts zum Binden nimmst, von Schadstoffen. Du nimmst die Standardbindemittel, aber das reicht natürlich dann für so eine Situation bei einem Hardcore-Wettkampf auf keinen Fall aus. Dann zirkulieren halt super viele Giftstoffe und dann landen ganz viele Gifte im Darm. Das ist passiert in dem Moment. Und der Candida-Pilz wächst in Abhängigkeit der Schadstoffbelastung. Das ist wie so ein Schadstofffänger. Wir wissen inzwischen auch von der Studie, von der Datenlage, dass sich die Schadstoffe im Biofilm des Darmes sammeln. Der Biofilm ist wie so ein Bakterien-Pilzfilm, ne? Kennst du vielleicht auch von Oberflächen, wenn sich irgendwo so ein Biofilm aus Bakterien bildet. Das gibt es im Darm auch. Je mehr Schadstoffe ich da drin habe, umso stärker wird der Biofilm. Und jetzt kommt das ganz fiese daran, die Bakterien und die Pilze im Darm, die da nicht sein sollen in so hoher Konzentration, also die sind immer ein bisschen da, aber nicht in so hoher Konzentration, die unterstützen sich gegenseitig in dem Stoffwechsel und die machen sich selbst resistenter auch gegenüber Medikamenten.
Krass.
Du kannst also dann auch bei bestimmten Darminfektionen mit bestimmten Antibiotika nicht mehr rangehen. Du kriegst manchmal einen Candida-Pilz auch mit einem Pilzmittel, auch mit einem chemischen Pilzmittel nicht mehr in den Griff. Wir hatten ja auch eine 3-Tage-Darmkur gemacht, wo wir auch ein Anti-Candida-Mittel mit eingesetzt haben, also ein schulmedizinisches. Ja. Und da wurde es ja auch sofort besser, kam danach aber dann hardcore wieder. Das heißt, wenn wir das jetzt nochmal einsetzen würden, hätten wir nicht mehr den gleichen Effekt, weil die sozusagen immer resistenter werden. Je mehr Schadstoffe du im Darm hast, umso resistenter wird es. Deswegen ist es unglaublich wichtig beim Sport, eigentlich bei jeder Einheit, Bindungsschadstoffe, damit der Darm direkt entlastet wird.
Wow, okay. Gut, die nehme ich ja jetzt auch aktuell.
Genau. Es gibt noch Akutbindemittel, was man noch erweitern könnte. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Standard sind so Bindemittel jeden Tag nehmen, das sowieso. Aber man sollte dann überlegen, ob man noch ein Akutbindemittel, wie zum Beispiel ein Seegraspektin als heißen Tee, noch zusätzlich direkt nach dem Sport nimmt. Nach dem Sport gibt es so zwei Sachen, die braucht man. Ja. Einerseits die Bindemittel, das ist klar. Drei Sachen eigentlich, Magnesium ist sowieso klar nach dem Sport. Und dann haben wir ja das Thema der Antioxidantien, was ein bisschen umstritten ist im Sportbereich. Weil wenn du zu viele Antioxidantien zuführst, hast du den Effekt, dass der Muskel nicht so den Wachstumsreiz bekommt, den er eigentlich haben soll. Wenn du aber zu wenig zuführst, hast du eine erhöhte Krankheitsrate, weil wieder Schadstoffe im Darm landen und dann auch mehr Antioxidantien verbraucht.
Aber zu viele Antioxidantien heißt, wenn ich jetzt 200 Gramm Heidelbeeren esse, ist jetzt wahrscheinlich
das nicht so viel. Das nicht, nee, da geht es wirklich definiert um Nahrungsergänzung in diesen Studien. Da wird wirklich geguckt, wie viel Vitamin C zum Beispiel habe ich als Kapseln hinterhergenommen. Wenn du jetzt zum Beispiel 1 Gramm Vitamin C nimmst, dann ist das nicht viel Antioxidantien hinterher. In den Studien wurde, glaube ich, mit 3-6 Gramm dann gearbeitet. Das sind ja schon hohe Dosierungen. Ich bin Fan trotzdem davon, Antioxidantien zu nehmen, weil ich habe mir die Datenlage angeschaut und es macht für mich keinen riesigen Unterschied, was Muskelwachstum angeht, aber es macht einen großen Unterschied, was die Krankheitsanfälligkeit angeht nach dem Sport.
Okidoki. Bevor wir jetzt vielleicht an meinem Beispiel weitermachen, vielleicht nochmal ganz kurz auch für die Community. Ja, interessiert wahrscheinlich jeden, das habe ich auch wieder häufig gestellt bekommen jetzt als Frage, als ich jetzt nochmal eine Fragerunde gemacht habe. Gibt es für dich auch, Basic Supplements, die du jedem Menschen empfehlen würdest, beziehungsweise auch jedem Menschen oder auch vielleicht sportspezifischer jedem Athleten?
Klar, gibt es auf jeden Fall. Ich habe einen Standard, den ich eigentlich immer einsetze. Ich finde für mich, also jetzt wenn wir mal unabhängig von den Bindemitteln sprechen, Bindemittel sind für mich auch Basic Supplements, heutzutage in der Zeit, in der wir sind, also Huminsäuren, Actiumin zum Beispiel und Chitosan sind für mich absolute Basics, weil ich habe immer eine Giftstofffreisetzung. Ich kann heute nicht mehr clean essen. Keine Chance.
Auch für Menschen, die jetzt wirklich auch sich jetzt wirklich nur von selbst angebauten Salaten und alles mögliche ernähren.
Wenn du 100% clean essen würdest, wo du weißt, dass keine Schadstoffe drin sind, dann natürlich nicht. Aber woher willst du das wissen und wie willst du das schaffen in der heutigen Zeit?
Ja,
du kannst es auch mahlzeitenabhängig machen. Wenn du zum Beispiel sagst, ich esse sehr clean, eigentlich normalerweise, aber ich gehe jetzt mal essen und weiß nicht genau, was drin ist, dann nehme ich die einfach mit. Dann nehme ich die mit zum Essen und ich nehme sie direkt dann beim Essen und dann ist alles gut. Das sind für mich schon auch Basis-Supplements. Unabhängig davon gibt es natürlich ein paar andere Basis-Supplements, die ich jedem empfehle. Für mich persönlich, das liegt aber auch daran, dass es mir am meisten bringt. Jeder hat ja auch so ein bisschen sein Favorite, ist Magnesium. Der Game-Changer für mich ist Magnesium einfach das Multitalent. Wir wissen, dass Magnesium an über 600 Stoffwechselvorgängen inzwischen beteiligt ist. Haben wir inzwischen immer bei 600. Vor einiger Zeit waren wir noch über 300, was wir gekannt haben. Also Magnesium ist was, was wir einfach wissen, dass wir es brauchen. Und wenn wir uns die nationale Verzehrstudie 2 aus dem Jahr 2004 angucken und gucken mal, wie die Deutschen sich ernähren durchschnittlich, sehen wir, dass 38-52% der Deutschen einfach zu wenig Magnesium zuführen. Und da geht es nur um die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und die empfehlen ja aus Ernährung und Nahrungsergänzung zusammen 450 Milligramm Magnesium pro Tag elementares. Und das schaffen schon 38-50% der Deutschen nicht. Und das ist eine geringe Empfehlung. Und ich finde, Magnesium ist an so vielen Vorgängen beteiligt und ist so wichtig für unseren Zellstoffwechsel, für Ruheenergie, für die Stressparameter, für die Regeneration, für den Schlaf. Deswegen glaube ich schon, dass Magnesium eigentlich in jeden Basis-Nahrungsergänzungsplan hineingehört. Vitamin D bin ich ein bisschen gemischt insgesamt, was die Meinung angeht. Ich bin der Meinung, dass es deutlich gesünder ist für den Körper über Sonne, den Vitamin D-Spiegel aufzufüllen. Ich bin aber auch der Meinung, und das sieht man ja hier auch in Deutschland, dass es eben nicht einfach immer möglich ist. Das ist das Problem. Du kannst Vitamin D eigentlich nur in der Jahreszeit von April bis Oktober in der Haut in Deutschland ausreichend bilden. Und das würde auch nur dann gehen, wenn du mit Oberkörper frei zu den richtigen Zeiten in die Sonne hineingehst. Wow. Ja, das schaffst du einfach sonst nicht von der Art. Du kriegst den Spiegel nicht so hoch. Und wir haben jetzt inzwischen 5.500 Patienten behandelt in der Praxis. Und da haben wir halt auch 5.500 Messungen dementsprechend gemacht. Ja. Und ich würde sagen, dass mindestens 90% einen unzureichenden Vitamin D-Spiegel haben. Deswegen kann ich mir nicht erklären, wie solche Empfehlungen in die Leitlinien kommen, dass man Vitamin D-Spiegel nicht standardmäßig messen sollte und schon gar nicht standardmäßig supplementieren sollte. Also das muss man ja schon fast an ein System glauben, was irgendwie weiß, was schlecht ist. Also das kann man irgendwie nicht verstehen, solche Empfehlungen. Weil wenn du das siehst, und die Studien sind da auch eindeutig, deswegen, da werden ja immer so einzelne Studien rausgepickt, weißt du, die irgendwie mal das Gegenteil sagen. Da guckst du mal das Sponsoring von diesen Studien an, dann weißt du schon, was dahinter steckt. Vitamin D ist für mich ein absolutes Basissupplement in der Kombination mit Vitamin K2. Ja, damit das Kalzium dann auch in den Knochen reinkommt. Mhm. Das kann man sich gut merken. K wie Knochen. Vitamin C sollte man drüber nachdenken. Zumindest 1 Gramm in die Basissupplementation mit aufzunehmen. Außer ich esse wirklich Vitamin C und Antioxidantien reich. Ja, da kann ich einfach mal gucken. Also wenn es mir reicht, wenn ich es schaffe. Aber dafür muss ich bei Obst, Gemüse insgesamt schon an die 2 Kilo rankommen am Tag, was ich da essen sollte, wenn ich wirklich alle einen guten Mikronährstoffhaushalt rein über die Ernährung haben möchte. Ja. Und das ist auch nicht so einfach für viele, weil sie mit Fruchtzucker dann auch viele Probleme haben, gerade die eben eine schlechte Leberleistung haben, eine schlechte Entgiftungsleistung. Deswegen ist es für mich auch eher ein Basissupplement. Kalium kann man drüber nachdenken, als basisch wirkendes Mineral, nicht direkt basisch, aber es wirkt basisch, weil es ausgetauscht wird an der Zelle, finde ich auch wichtig. Kalium führen auch mindestens die Hälfte der Deutschen zu wenig zu.
Ne? Kalium habe ich jetzt aber nicht im Supplementplan, oder?
Noch im Basic Minerals, ja.
Ach so, ne? Ja, okay.
Ja, ja. Also wir haben es ja kombiniert im Basic Minerals, ja. Magnesium und Kalium ist es ja mit drin als Kombi, ne? Klar. Ansonsten Aminos eventuell, essentielle Aminosäuren, die kann ich für alles benutzen. Wir haben heute gerade, habe ich gerade Entgiftungskurs gehabt, ich vergesse ja auch die Inhalte mal zwischendrin, logischerweise kenne ich alle auswendig, aber wenn die Folien dann wieder aufpoppen, dann fällt es mir auch wieder ein. Heute super schöne, spannende Studie gesehen, wenn ich zu wenig Protein zuführe, kann ich auch nicht entgiften. Wenig Protein reguliert unsere Entgiftungsenzyme nach unten. Das heißt, wenn ich eine Ernährung führe, die zu fettreich, zu kohlenhydratreich, zu proteinarm ist von der Idee her oder ich führe in der Nahrungsergänzung zu wenig zu, kann ich auch nicht richtig entgiften. Das ist natürlich dann ein Riesenproblem. Und das ist gerade auch bei veganen Athleten oft ein Problem. Die können dann auch nicht richtig gut entgiften, haben gleichzeitig trotzdem super niedrigen Körperfettanteil. Da haben wir wieder das Problem, dass ich nicht weiß, wo ich die Giftstoffe richtig deponieren kann. Das würde ich sagen, sind so die Supplements, vielleicht noch Omega-3. Da kann man auch noch drüber nachdenken. Das ist aber auch sehr stark vom Ernährungsprofil abhängig. Ich kann Omega-3 durchaus aufsättigen über die Ernährung, wenn ich mich bemühe. Omega-3 muss man immer schauen, wenn man in die Ernährung reingeht. Fisch, Alge und aber auch den Leinsamen, weil der Leinsamen hat eine andere Omega-3-Quelle als der Fisch. Ne? Leinsamen hat Alpha-Linolensäure, Fisch hat andere Omega-3-Formen. Aber wenn ich das nicht schaffe, dann könnte ich hier echt drüber nachdenken, auch noch ein bisschen was zu tun in Richtung Nahrungsergänzung. Kommt es ein bisschen aufs Präparat an, muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt Präparate, die haben hohen Anteil an oxidierten Fetten, das wollen wir nicht haben, muss man sich immer mal das Zertifikat zeigen lassen.
Gut, es geht wahrscheinlich, es ist selbsterklärend von allen Supplements, ne? Dass da auch krasse Unterschiede gibt von der Qualität.
Ja. Ja. Aber ein guter Anbieter, entweder stellt er seine Zertifikate direkt auf der Page frei oder er gibt dir auf jeden Fall ein Zertifikat über die Schadstoffprüfung, die Inhaltsstoffprüfung, was jetzt auch nicht zu alt ist. Ja, ein guter Hersteller prüft jede Charge. Du musst es ja nicht. Du musst ja in Deutschland gar nichts machen bei Nahrungsergänzung. Du kannst ja theoretisch Vitamin C in eine Kapsel reinfüllen, kannst draufschreiben, Multivitamin, wenn dich keiner erwischt, ist alles gut. Es gibt da keine Prüfungen in der Hinsicht. Es gibt stichpunktartige Prüfungen, aber wenn keiner kommt, wird es nie einer merken, weil du kannst es ja nicht feststellen vom Geschmack, was letztendlich drin ist. Aber wenn du richtig seriös arbeitest, dann prüfst du, wenn du von deinem Hersteller die Kapseln bekommst, prüfst du jede Charge nochmal im Labor auf Schwermetalle, auf Schadstoffe und auf Inhaltsstoffe und auch bei Pflanzensubstanzen auch immer nochmal auf Schimmelpilze. Und dann ist es ein gutes Supplement.
Genau, und dazu noch ganz kurz bei Aminos. Ich weiß jetzt auch bei euch, die Aminos, die haben ja auch Kreatin mit drin. Ja. Kreatin ist wahrscheinlich aber auch was du jedem empfiehlst.
Kreatin ist für mich der Gamechanger überhaupt bei den Aminos. Ja, ich meine, da ist sich ja auch endlich mal jeder Account einig. Yep. Ja, also gibt ja jetzt irgendwie keinen, der sagt, Kreatin ist schlecht. Ja, manche sagen auch Kreatin bei schlechter Nierenfunktion und so weiter. Nein. Das ist eben nicht gegeben. Kreatin ist super sicher vom Supplement her. Bis 10 Gramm auf jeden Fall pro Tag sicher. Und mehr als 10 Gramm macht aus meiner Sicht jetzt auch nicht wirklich viel Sinn. Was der Vorteil ist und warum wir das in die Aminos reingemacht haben, ist einfach der Grund, Kreatin spart dir den Verbrauch anderer Aminosäuren mit ein. Mhm. Insbesondere verzweigkettige Aminosäuren. Und das macht es eben letztendlich aus. Dadurch muss ich nicht so viele BCAAs mit reinmachen in ein Präparat, die ich normalerweise noch zusätzlich bräuchte. Ich spare die ein, kann also bei den essentiellen Aminosäuren plus Kreatin bleiben. Und wir haben das Präparat noch ein bisschen aufgehübscht dann auch, indem wir zum Beispiel noch Taurin mit reingemacht haben, indem wir Glycin noch mit reingemacht haben. Das liegt aber mehr so daran, dass das die Aminosäuren sind, auf die wir auch so ein bisschen stehen, weil die einfach Multitalente sind. Und deswegen unterscheiden wir uns so ein bisschen von den standardessentiellen Aminosäuren. Ja. Wir haben jetzt auch keine Riesendosierung an Kreatin mit drin. Wir haben 1,5 Gramm pro 10 Presslinge drin. Das ist bei einer Standarddosierung von 10 Presslingen pro Tag sind es ja dann nur 1,5 Gramm. Das Schöne ist aber bei unseren Aminos, dass du die einfach auch nochmal zum Sport dann direkt dazu nehmen kannst. Dann hast du sowohl Kreatin nochmal aufgesättigt als auch die anderen Aminos.
Ja, Vielleicht nochmal ganz kurz Kreatin. Also für mich als Laie würde ich jetzt sagen, ne, bessere Energiebereitstellung, bessere Leistungsfähigkeit, auch Denkfähigkeit wahrscheinlich.
Nicht ja, es geht vor allem beim Sport natürlich um die ersten 10 Sekunden der Leistungsfähigkeit. Ja. Also wenn wir so Sprinter angucken, ne, über Kreatinphosphat oder über die Kreatinkinase letztendlich im Muskel, da betreibe ich die ersten 10 Sekunden der Leistungsfähigkeit. Das ist gerade für Sprinter zum Beispiel interessant. Es ist aber so, wenn du viel einen guten Kreatinhaushalt hast, dann wird alles andere hinten drauf wird aufgespart. Also du verbrauchst von allem anderen weniger. Mhm. Das ist der große Vorteil dabei. Deswegen sage ich hier, Kreatin ist da einfach der Gamechanger im Sport. Empfehle ich jedem Sportler.
Und dann definitiv auch durchnehmen. Ich weiß nicht, woher der Mythos damals kam.
Immer durchnehmen. Ja, der Mythos kam daher, dass man irgendwie gesagt hat, die Nierenfunktion würde eingeschränkt werden und würde überlasten. Aber da sind die Daten wirklich absolut eindeutig. Also da gibt es keine Einschränkung. Da wird auch die EFSA, also die Europäische Arzneimittelbehörde, wird da kein Limit ziehen. Die haben jetzt einige Sachen nochmal weiter limitiert. Ob das sinnvoll ist oder nicht, kann man nochmal besprechen, weil ich eigentlich der Meinung bin, jeder kann sich das ja überlegen, wie viel er nimmt. Kann sich ja selber einlesen, da müssen ja keine Gesetzesvorgaben gemacht werden. Aber das werden sie nicht limitieren. Generell sind sie bei Aminosäuren sehr großzügig, die EFSA, weil man einfach weiß, wie sicher das ist. Dass sie bei Vitamin D das ganze Ding auf 800 Einheiten pro Tag limitieren, das ist einfach nur lächerlich. Die EFSA sagt ja selbst, dass bis 4000 Einheiten es nicht als gefährlich einzustufen ist. Und trotzdem wird aber in Deutschland rezeptfrei, nicht rezeptfrei, sondern nicht apothekenpflichtig, nur 800 Einheiten erlaubt.
Okay, wow. Nochmal ganz kurz vielleicht zu dem Thema Protein. Also ich finde es ja nach wie vor wahnsinnig. Ich meine, es wird so viel Aufklärungsarbeit geleistet eigentlich. Jeder weiß, dass Proteine, nein, eben nicht, sollte eigentlich mittlerweile überall angekommen sein, dass Proteine so mit das Wichtigste sind auch. Weil ich meine, Protein heißt, glaube ich, kommt vom Griechischen und heißt das Wichtigste. Und auch für Nicht-Sportler, aber wenn man jetzt mal so rumschaut, auch jetzt so in den ganz normalen Haushalten, wie oft Portionen gegessen werden, ohne überhaupt eine Proteinbeilage zu haben, ist Wahnsinn, traurig, obwohl das in jeder Mahlzeit auf jeden Fall dazugehören sollte. Aber was für mich jetzt nochmal ein absoluter Aufrüttler oder Aufweckrüttler war, als wir unsere Blutwerte, beziehungsweise meine Blutwerte unter die Lupe genommen haben, und vielleicht können wir da gleich nochmal drauf eingehen, da hat sich ja, obwohl ich ja schon über Jahre auf meine Proteine achte und definitiv meine 2 Gramm pro Kilogramm esse oder auch doch zu mir nehme, hat sich herausgestellt, dass ich nicht genügend Eiweiß im Körper habe. Kannst du da vielleicht nochmal, also ich meine, das ist ja auch der Hauptgrund, warum ich jetzt noch Aminos zusätzlich nehme, weil ich meine, Aminosäuren sind nun mal die reinste Form und scheinbar ist ja mein Körper aktuell nicht in der Lage, Proteine, auch wenn ich wirklich auf meine Ernährung achte und darauf achte, dass die Proteinquelle meiner Meinung nach sauber ist, scheinbar nicht umzuwandeln. Ne?
Ja.
Kannst du darauf noch
also umwandeln eingehen? Nicht. Er kann oder schon die Aminosäuren zu Proteine umbauen, wenn sie denn erstmal im Körper angekommen sind. Das Problem bei dir ist die Aufnahme. Ja, die Aufnahme im Darm, die funktioniert nicht. Mhm. Und damit ich Proteine aufnehmen kann, muss ich sie erstmal klein hacken. Das ist ja der Nachteil von Proteinen gegenüber Aminos. Ne? Bei Aminos habe ich das Problem einfach nicht. Die sind schon klein, die sind schon als Einzelaminosäuren drin. Die sind zwar in einem Pressling zusammengepresst oder in einem Pulver, egal, aber die sind auf jeden Fall trotzdem einzeln. Also du musst sie nicht mehr selber spalten. Mhm. Und da liegt das große Problem. Die Proteinverdauung ist heutzutage einfach das große Problem. Und warum haben wir das niedrige Gesamteiweiß dann vor allem bei Frauen? Weil Frauen viel mehr Schilddrüsenprobleme haben. Und Schilddrüsenunterfunktion, insbesondere wenn das aktive Schilddrüsenhormon, das T3, zu niedrig ist, dann kriegst du ein Problem mit zu wenig Magensäure. Mhm. Du kriegst ein Problem mit zu wenig Bauchspeicheldrüsensekret, mit zu wenig Galle. Das sind die Themen, die du hast. Und ohne Magensäure und ohne Pepsin aus dem Magen kannst du kein Eiweiß spalten. Das ist das große Problem. Da kannst du so viel Eiweiß in dich reinkippen, wie du möchtest. Letztendlich wird das Eiweiß nicht gespalten. Das heißt, es verbleibt im Darm. Und wenn es im Darm verbleibt, wird es danach vergoren von entsprechenden Bakterien. Es wird anders verstoffwechselt. Zum Beispiel entsteht dann Ammoniak, was ein großes Problem ist und Leberbelastung wieder macht.
Ja.
Und dadurch kriegst du so einen Gärungsprozess, der wieder zu einer Verschlechterung des Milieus im Darm beiträgt. Wer also merkt, dass er irgendwie ein Immunsystemproblem hat, ein Leberproblem hat und er sein Gesamteiweiß nicht hochgeht, trotz Einnahme von Proteinpulver oder über die Ernährung eben einfach genug, der muss umstellen aus meiner Sicht. Der muss schauen, dass er das Protein in der Nahrung eine Basisversorgung hat, sagen wir mal zum Beispiel 1,2, 1,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und den Rest ganz konsequent über essentielle Aminosäuren zuführen. Essentielle Aminosäuren sind auch von der Wertigkeit besser, meiner Meinung nach, je nach Präparat, kommt ein bisschen drauf an. Wenn du die Standard-EAAs nimmst, hast du eigentlich davon wird bis zu 99% als Körpereiweiß aufgebaut. Aber die sind ja genau nach dem Verhältnis wie es im Körper auch vorliegt. Die WHO hat irgendwann mal dieses Körperverhältnis definiert, dieses Master Amino Profile, und die EAAs richten sich ganz genau danach. Es ist nie bestätigt worden, dass es auch bedeutet, dass diese Aminosäuren unbedingt viel besser sind, aber man sieht schon, dass die wirklich auch gut zum Körpereiweißaufbau mit beitragen. Deswegen rechne ich, aber das sind jetzt nur meine Faustregel, das ist nicht für jeden da draußen, ich rechne immer mit 1 Gramm Amino wie 2 Gramm Protein. Über die Ernährung, weil ich einfach sage, dass es deutlich hochwertiger ist und dass ich selbst bei einem Hühnerei habe ich einen NNU-Wert von maximal 48%. Ich kriege also nie die optimale Aminosäurestruktur. Da müsste ich jetzt Menschen essen, das wird ein bisschen schwierig. Also dementsprechend sind die EAAs da einfach am besten. Und da kannst du eigentlich relativ flott deinen Eiweißhaushalt dann auch aufbauen. Wenn du zum Beispiel sagst, ich habe jetzt 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, habe ich über die Ernährung. Ich will aber auf 1,8 kommen. Dann rechnest du einfach das Defizit aus, was du noch brauchst, teilst es durch 2 und das nimmst du an Aminopressling pro Tag.
Ja, top. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, ich meine, man weiß ja jetzt nicht, beziehungsweise es gibt wahrscheinlich viele da draußen, denen jetzt genauso wie mir, dass sie vielleicht auch zu wenig Eiweiß dann haben, obwohl sie denken, sie ernähren sich...
Musst du messen.
Genau, ernähren sich gut oder nehmen sogar auch noch ganz viel Eiweißpulver zusätzlich, weil natürlich auch da es super viele Supplemente mittlerweile auf dem Markt gibt und überall wird es reingemischt, aber das heißt auf jeden Fall nicht automatisch, dass da auch genügend Eiweiß ist. Das heißt, Blut messen ist auf jeden Fall basic. Da würde ich auch noch mal ganz gern genau eine Frage stellen. Die habe ich mir auch aufgeschrieben. Genau, welche Blutwerte sollten in deiner Meinung nach gecheckt werden? Also um vor allem die ganzheitliche Gesundheit unter die Lupe zu nehmen.
Das Problem ist, dass diese Standard-Schulmedizinwerte wie Leberwerte, Nierenwerte, Cholesterin und so weiter, die sind zwar schön für einen Risikocheck, aber die helfen dir natürlich nicht weiter, wenn du jetzt wirklich eine Therapie daraus basteln möchtest. Ja. Wie willst du jetzt aus normalen Leberwerten eine Therapie basteln? Was willst du besser machen als normal sozusagen? Das geht nicht. Die sind viel zu grob in der Erfassung. Wir haben ein Standard-Panel auf die Beine gestellt inzwischen, was wir auch lehren. Das ist der Standard, den wir lehren. Und wir haben inzwischen an den 5500 Patienten und auch an Normwerten von früher bestimmte Zielbereiche definiert. Wir unterscheiden ganz klar zwischen Normbereich, der sich dauernd verändert und tendenziell eher schlechter wird, weil er ja nur der Durchschnitt der Einsender ist, und einem optimalen Wohlfühlbereich, wo jeder drin ist. Und da haben wir so klassische Zielbereiche definiert. Die können auch mal bei jedem ein bisschen anders sein. Jeder muss seinen individuellen Wohlfühlbereich herausfinden. Und wie gesagt, da haben wir ein Standardpanel mit 26 Werten auf die Beine gestellt. Von Kosten her ist man da so bei 320 Euro für den Selbstzahler. Der Privatpatient, der wird mehr abgerippt. Der bezahlt für das gleiche 478, warum auch immer das so ist. Keine Ahnung. Und da sind mit drin alle Schilddrüsenwerte plus alle Grundstoffe für Schilddrüsenhormone, also Eisen, Gesamteiweiß, Selen im Vollblut, dann alle Nebennierenhormone, alle Sexualhormone und Q10, weil wir das in diese Gruppe rechnen, Magnesium und Kalium natürlich, Vitamin D, Homozystein, der spricht nämlich für die B-Vitaminversorgung im Körper und der Omega-3-Index. Das ist so ein Standard, den wir haben, und wir können aus diesem Panel einen richtig, richtig guten Therapieplan inzwischen basteln, wenn wir dazu noch eine Haarmineralanalyse haben, aber nicht Pflicht bei jedem. Die Werte sind wichtiger als die Analyse. Dann haben wir eigentlich alles in der Übersicht zusammen, was wir so brauchen. Mhm. Und dann interpretiere ich es natürlich auch ein bisschen ganzheitlich. Ich mache dann noch die Zungendiagnostik der chinesischen Medizin dazu und gucke mir den Typ an und gucke mir die Beschwerden an. Und so habe ich halt gelernt, weil ich ursprünglich von der chinesischen Medizin komme, dass ich dann halt diese Befunde damit reininterpretiere sozusagen. Ja. Und dann wird es halt rund vom Bild her. Und das ist der schwierigste Schritt auch in der Therapie. Wir bilden ja auch viele Therapeuten aus. Wir haben jetzt inzwischen auch 51 Therapeuten im Netzwerk drin. Also auch da hat ein bisschen was getan. Und trotzdem sehe ich immer wieder, dass sie zwar die Pläne schreiben können, aber dieser ganzheitliche Blick auf das Allgemeine, was im Körper los ist, das fehlt noch. Und das habe ich halt, weil ich aus der chinesischen Medizin komme ursprünglich. Das bringt dann da halt ganz schön weiter.
Das habe ich auch übrigens damals direkt irgendwie erzählt, dass ich, als ich bei dir war, dass du auch meine Zunge angeguckt hast, es wurde auch direkt, wow, also das ist irgendwie eine Freundin, die ist auch Heilpraktikerin zum Beispiel, aktuell, die hat sich jetzt gerade selbstständig gemacht und die hat dann gesagt, wow, das ist ja krass, das ist ja ganz selten. Ja, aber da wusste sie jetzt auch nicht dein Background.
Dass du genau, ich habe auch schon mal auf meinem Kanal Zungendiagnostik-Fragerunde gemacht, du wirst dir deinen Befund schicken. Posteingänge habe ich seitdem immer noch nicht leer, weil ich hier alle anklicken konnte. Krass. Also es ist schon beliebt. Wir sind auch gerade dran zu arbeiten. Mal gucken, wann es kommt. Ich denke, es dauert noch lange. Wir wollen nochmal ein automatisiertes Zungendiagnostik-Tool entwickeln. Da hätte ich echt Bock drauf.
Ja, interessant auf jeden Fall. Und jetzt für die Leute, die wirklich vielleicht mit dem Gedanken spielen, eine Blutanalyse machen zu lassen. Das heißt, früher sagt man ja immer so schön, oder sagt man auch immer noch, ja, ich gehe mal zum Arzt und lasse ein großes Blutbild machen. Also damit kommt man nicht weit. Das heißt, am besten guckt man sich auf eurer Homepage oder auf Instagram?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Oder schreibt also jetzt haben, mit?
Genau, mit, da muss jetzt schnell sein in dem Fall, aber kannst ruhig mitschreiben. Also wir haben einen Workshop dafür, ein Seminar, da lernt man das alles. Das ist ein 1,5-Stunden-Seminar. Ja. Das verkaufen wir auf unserer Plattform, auf der Jobist Life Academy Plattform. Es kostet 49 Euro, das ist jetzt echt machbar. Da lernt man alle Laborwerte, die man haben muss, aus unserer Sicht, mit allen Zielbereichen. Du lernst auch, wie komme ich denn an die Werte ran? Also wie spreche ich denn mit dem Arzt, damit ich da auch wirklich rankomme? Wie gehe ich vielleicht zu einem Labor und lasse mir das Blut abnehmen? Dann haben wir die Systeme alle erklärt, die dahinter stecken, Schilddrüse, Nebenniere und so weiter. Das ist echt ein sehr, sehr guter Workshop. Cool. Für Laien auch ausgelegt, jetzt nicht für Therapeuten. Und wenn du Therapeut bist, lernst du das bei uns sowieso in sämtlichen Ausbildungen. Also ist ja für uns die Basis, verstehst du? Deswegen schulen wir das in allen Ausbildungen. Ja? Also wir hämmern das in die Köpfe, bis das sitzt, weil das ist für uns das absolut Wichtigste. Ich habe jetzt gerade, ich bin ja gerade dabei heute beim Thema niedriges T3-Syndrom von der Schilddrüse. Also gibt es das überhaupt? Gibt es da Daten dazu? Da gibt es insgesamt 1500 Einträge im PubMed. Also es gibt viele Studien zu dem Thema. Und da habe ich mal geschaut, was niedriges T3 denn bedeutet von der Wertekonstellation. Und die haben in den Studien, niedriges T3 ist so viel, wie inzwischen aber im Normbereich ist. Also du giltst inzwischen als gesund, obwohl die Studien sagen, dass du schon im niedrigen T3-Bereich bist. Also dadurch, dass die Normbereiche immer schlechter werden, fallen halt super viele durchs Raster. Die sehen, die erwischst du gar nicht.
Ja.
Die kriegen einfach gesagt, ja, ist alles im Normbereich. Die Ärzte kriegen das gar nicht mit, die meisten, wie sich die Normbereiche. Das ist so, weil das, ich kann dich auch verstehen. Ich habe Glück gehabt. Ich habe einfach nur Glück gehabt. Ich habe in der letzten Hausarztpraxis, wo ich davor angestellt war, habe ich eine Patientin kennengelernt, die im Hormonforum ist, im Schilddrüsenforum. Mhm. Und die hat mir das alles beigebracht. Ich hätte da auch nicht drauf geachtet, sage ich ganz ehrlich. Das wäre nie entstanden, das ganze Ding dadurch, ohne das. Ich bin halt offen, ich habe halt zugehört. Das machen jetzt vielleicht viele nicht bei ihren Patienten. Das finde ich auch ein bisschen doof, weil die meisten Sachen lernst du in der Regel von Patienten oder von der Behandlung, die du machst. Aber das wäre nicht entstanden normalerweise. Du lernst im Studium gar nichts davon.
Wahnsinn.
Du lernst, der Normbereich ist gesund, das wird dir immer wieder in deinen Kopf gedrückt.
Krass.
Du weißt gar nicht, wie ein Normbereich entsteht. Das wird überhaupt nicht thematisiert. Keine Chance. Du hast von 300 Prüfungsfragen im Examen hast du 150 Pharmakologie-Medikamente. Umweltmedizin und Zahnmedizin, was total wichtig ist, sind zwei Fragen von 300. Krass. Das heißt, du lernst nicht dafür. Du willst ja dein Examen bestehen und danach lernst du einfach nur Standards, die auch keiner guten Medizin mehr entsprechen. Ich hatte einen letzten Chef im Krankenhaus, der hat jedem Patienten bei Aufnahme dann Säureblocker für den Magen gegeben. Jeden Patienten einfach zum Schutz. Das Zeug macht ja auch Nebenwirkungen, so ist es nicht, ja. Ist ja genau, als würde ich keine Schilddrüse haben. Ich kann dann auf einmal kein Protein mehr verdauen mit dem Säureblocker. Und der hat es einfach jedem gegeben. Es ist einfach, ich will nicht sagen, dass es gewollt ist, aber der Fokus ist komplett anders in der Medizin. Aber mit Sicherheit nicht auf ganzheitlicher Laborwertinterpretation.
Ja, umso wichtiger, dass es dann so Ärzte wie dich gibt, die dann auch online sogar eine Präsenz haben, die das Wissen eben auch zugänglich machen. Weil so, ich glaube, passiert einfach viel schneller was. Ne? Es gibt ja mittlerweile, gibt es zum Glück andere Ärzte noch, die sich vielleicht auch haben inspirieren lassen, wie auch immer, die das dann eben auch so weitertragen und so kann man da wenigstens ein bisschen was ins Rollen bringen, aber das ist der Wahnsinn.
Das ist so ein bisschen nach dem Matrix-Prinzip. Wenn du einmal die entsprechende Pille genommen hast, dann gehst du nicht mehr zurück. Also das ist, man merkt schon, wie die Leute aufwachen. Also ich kriege ja auf meinem Account regelmäßig die Rückmeldung, ey cool, ich habe schon so viel gelernt hier, ich habe es jetzt einfach für mich selbst angewendet. Das heißt, viele können sich da dann inzwischen auch selbst helfen.
Ja.
Es ist dann oftmals doch noch eine Diskussion mit dem Arzt vor Ort, weil mein Ex hat immer gesagt, das ist Ärzte-Arroganz-Gen. Das haben wir leider schon ein paar, das muss man einfach so sehen. Es gibt auch sehr nette, wir haben auch sehr nette Chefs gehabt davor. Aber es gibt schon viele, die einfach nicht hören, einfach weil es der Patient ist. Das ist ein großes Problem.
Ja,
der hat es nicht studiert, der kann das nicht wissen, so nach dem Motto. Und das ist einfach falsch, weil das lernst du natürlich letztendlich nur von den Patienten und von der Arbeit.
Ja.
Viele diskutieren dann rum. Es ist oft schwierig, keine Frage. Aber das schulen wir ja, wie gesagt, alles im Workshop auch. Wie kommst du an die Laborwerte dann auch ran? Wie gehst du um? Da habe ich dann auch so ein paar praktische Tipps mit eingebunden. Ne? Wie sprichst du mit der Helferin? Lass den Arzt bloß in Ruhe, so nach dem Motto, ist ihn nicht belastet. Und dann geht's auch.
Ja,
man kommt schon ran,
wenn man will. Das sind immer wieder die gleichen Fehler wahrscheinlich oder Herangehensweisen, logischerweise.
Ja, viele versuchen halt auch, sich so darzustellen, als wüssten sie es besser. Das darfst du natürlich nicht machen. Ja, das ist irgendwo klar. Also wenn jetzt jemand hingeht, der das irgendwie 6 Jahre studiert hat und sich dann 5 Jahre lang mit 24-Stunden-Diensten im Krankenhaus abgequält hat, um danach dann irgendwie 70 Stunden zu arbeiten, der hat jetzt mit Sicherheit keine Lust, sich von irgendjemandem erzählen zu lassen, dass er was nicht besser weiß. Das kann ich jetzt auch irgendwie verstehen. Deswegen muss man schon gucken, dass man es ihm so einfach wie möglich macht, viel über die Arzthelferin kommuniziert, Selbstzahlerleistung natürlich anbietet. Der Arzt kann diese Blutwerte nicht auf die Kasse abnehmen. Wenn er das macht, jetzt gut festhalten bei der rechtlichen Regelung, ist total geil. Der Arzt, der Kassenarzt, ne, es geht ja um den Kassenarzt logischerweise. Der Kassenarzt geht immer 9 Monate in Vorleistung. Wenn der anfängt, seine Praxis auch mal, kriegt er erstmal 9 Monate kein Geld. Ist kein Witz. Der ist 9 Monate in Vorleistung. Und dann wird erst das 3. Quartal vorher wird geprüft von der Kassenärztlichen Vereinigung. Wenn da alles korrekt ist, dann kriegst du die Kohle sozusagen für dieses Ding. Wenn du also jetzt einem Patient Blutwerte abnimmst, die du so nicht abnehmen darfst, weil die über die Kasse nicht erstattet werden, und dann kriegst du 9 Monate später den Bescheid von der Kassenärztlichen Vereinigung, dass das Geld von deinem Budget abgezogen wird. Du bezahlst diese Laborwerte für den Patienten dann. Krass. Okay, und dann musst du 9 Monate später musst du eine Begründung schreiben, eine schriftliche, warum der jetzt, keine Ahnung, 70 Euro nachgezahlt werden muss. Und deswegen machen das die Ärzte nicht. Das hat nichts damit zu tun, bei vielen hat es wirklich nichts damit zu tun, dass die einen bösen Willen oder irgendwas haben. Bei manchen bestimmt, aber nicht, bei vielen nicht. Der kann es nicht machen. Weil in dem Moment, wo er das macht, kriegt er das von seinem Budget abgezogen. Das ist ihm einfach zu heikel. Das ist genauso, wie wenn ein Arzt nach 6 Wochen vom Quartal keine Krankengymnastik mehr aufschreiben kann. Wenn er über Budget ist, kriegt er es abgezogen. Es ist nicht einfach nur so, dass er dann irgendwie ein Schreiben kriegt und wird ermahnt. Nein, der kriegt die Kohle erst gar nicht ausgezahlt. Und dann überlegst du dir das natürlich schon 3-mal. Das ist ja logisch, ob du das dann machst oder nicht. Und viele gehen halt einfach hin und sagen, mache ich nicht. Deswegen als Selbstzahlerleistung das Labor auf jeden Fall anbieten. Schauen Sie mal, Herr Doktor, so und so. Ich weiß, das ist nicht Ihr Fachgebiet und mit Sicherheit haben Sie da auch, wenn ich jetzt, will jetzt gar nicht anfangen, Sie irgendwie zu belehren und so, ich hätte gerne die und die Werte. Ja, wenn irgendwas möglich ist über die Kasse, cool, nehme ich das gerne mit. Wenn nichts möglich ist über die Kasse, bezahle ich das selbst. Sie müssen es gar nicht, sich gerne groß reinhängen. Ich brauche auch keine Auswertung von Ihnen. Ich würde es einfach den Rest mit der Arzthelferin regeln. Hier ist mein Kärtchen, dann kriegt er immerhin mal knapp 40 Euro fürs Quartal und dann ist schon gut. So funktioniert es eigentlich immer.
Ja.
Ja, bei den Leuten, wo es nicht funktioniert, die gehen es einfach falsch an, die gehen es einfach ungeschickt an.
Ja, so ein bisschen Fingerspitzengefühl sollte man dann, glaube ich, schon mitbringen.
Ja, die Leute haben meistens einen langen Leidensweg hinter sich. Ne? Dann haben sie erst was gefunden, wo sie weiterkommen können und dann sind sie halt auch mit Ärzten nicht unbedingt so grün, weil sie da vorher auch schon ein paar Mal eventuell Probleme hatten. Dann kann ich das schon so ein bisschen verstehen, aber das bringt ja nichts. Ja? Wenn du das versuchst, dann irgendwie mit Wut durchzudrücken, da geht der auf Stuhl. Krass. Keine Chance.
Und in was für einem Zeitabstand würdest du dann empfehlen, nochmal eine Analyse zu machen, um dann auch die
Werte zu verändern? In der Regel nach 3 Monaten, das ist eigentlich unser Standard. Also wir nehmen Blut ab, dann stellen wir ein entsprechendes Supplementprotokoll oder ein Hormonprotokoll oder beides, je nachdem, was man braucht, auf die Beine. Und dann schauen wir nochmal nach 3 Monaten nach, kontrollieren die wichtigsten Werte, die vorher aus dem Ruder waren und schauen, dass es besser war. Wir bringen erst die Nebennierenhormone und die Sexualhormonachse in Ordnung, weil der Körper dann definitionsgemäß vom Immunsystem besser drauf ist, vom Stresssystem besser drauf ist, dann ist er stabil sozusagen. Erst danach gehen wir dann wirklich in eine aktive Entgiftung rein. Das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt bei dir noch nicht mit einer Entgiftung starten, weil wir da einfach noch nicht überall in den Zielbereichen sind, aber ja schon ein Stückchen besser sind. Ja. Haben wir jetzt auch nach 3 Monaten nachkontrolliert.
Ja, top. Dann, bevor wir jetzt auch nochmal kurz vielleicht anhand meiner Hormonwerte, jetzt nicht unbedingt im Detail, aber vielleicht greifen wir es gleich nochmal auf. Würde ich nochmal eine Frage hier von der Community mit einbeziehen, die fand ich nämlich ganz gut. Thema Haut. Von Arzt bekommt man nur Cortison. Was kann man tun? Wo kann man richtige Hilfe bekommen? Ich denke mal, das hatten wir jetzt eigentlich.
Also wichtig ist halt auch neben der ganzheitlichen Therapie ist bei der Haut auch einfach, was man sich auf die Haut draufschmiert. Mhm. Sorry, wenn du ständig Produkte nimmst, die die Haut belasten, vergiften, die den epidermalen Turnover beschleunigen, also auch die Hauterneuerung immer wieder beschleunigen, Fruchtsäurepräparate, die zum Beispiel zu oft angewendet werden, das macht zwar einmal clean, aber du hast halt immer wieder, die Haut erneuert sich, je nachdem wie alt du bist, normalerweise so alle 3-4 Wochen nur, 21 Tage sagt man, je älter du wirst, umso schneller geht das, deswegen wird die Haut dann irgendwann alt und dünn und anfälliger. Und da musst du einfach schauen, was du dir da drauf schmierst auf die Haut. Ja, es ist ein großes Thema. Die Leute geben 500 Euro für ein Supplementprotokoll im Monat aus und 10 Euro für eine Creme. Also da passt irgendwas nicht. Ja. Da ist irgendwas inkongruent. Und so haben wir das ja auch bei dir umgestellt. Und das war ja auch einer der Game Changer auf jeden Fall.
Ja, es ist halt auch viel Unwissenheit. Ne? Ich kann nur von mir sprechen, auch so ein bisschen Überforderung. Und dann war es bei mir zum Beispiel auch so, jetzt jahrelang war ich auch seit meiner Pubertät eigentlich immer mal wieder in regelmäßigen Abständen zur Ausreinigung. Aber da wurde auch jedes Mal eine Fruchtsäurebehandlung gemacht. Und dann weiß ich auch gar nicht mehr genau, jetzt zum Beispiel auch Thema.
Kann man auch machen bei einer Ausreinigung, ist ja prinzipiell auch nicht falsch, aber halt nicht zu oft.
Genau, und ich weiß nicht, ob mir die Produkte, die mir damals empfohlen worden sind, also beispielsweise auch Rosenparkklinik war ich mal vor Jahren, da bei den Produkten, die mir empfohlen worden sind, war definitiv auch Fruchtsäure drin.
Also, das würde ich natürlich auf keinen Fall machen, weil jeden Tag ist dann, für die tägliche Anwendung ist es definitiv nicht geeignet. Das ist so ein bisschen auch meine Einstellung zu dem ganzen Thema. Ich bin jetzt aber auch kein Kosmetiker, das sage ich direkt dazu. Meine Frau ist ja da viel, viel fitter, die ist ja auch Kosmetikerin in der Hinsicht. Ich finde es zu oft, sage ich ganz ehrlich, weil es für mich einfach physiologisch keinen Sinn macht, sich das so oft drauf zu machen, weil ich unterstütze ja nicht den natürlichen Prozess. Ich durchschreite ja ständig den natürlichen Prozess. Deswegen würde ich nicht so aggressive Pflegeprodukte verwenden. Ich würde Produkte verwenden, die definitiv die Hautbarriere stärken, ne, und die auch den Feuchtigkeitsgehalt in der Haut auf jeden Fall erhöhen. Das ist ganz wichtig. Deswegen muss eine Creme mit hochwertigen Ölen mit drin sein. Das ist wichtig, weil da wird genährt. Das ist super. Und sie muss natürlich antientzündliche Substanzen mit drin haben. Aloe zum Beispiel ist ein ganz guter Inhaltsstoff anstatt Wasser. Viele machen 50% Wasser. Kannst du auch 50% Aloe nehmen, da hast du immerhin noch einen Wirkstoff. Ist ja auch sehr wässrig. Ne? Sind so ein paar Sachen, aber ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil nicht mein Fachgebiet.
Gibt es für dich den perfekten Post-Workout-Shake? Also nach dem Training?
Ja, gibt's.
Und was ist das?
Also Magnesium haben wir jetzt schon gehört. Es gibt nicht den fertigen.
Aber was du nämlich
Also ich habe ihn nicht gefunden, den zu kaufen. Für mich ist der perfekte Post-Workout-Shake ist eine Kombination aus Bindemitteln und Mineralaufbau und Vitamin C. Ich mache das ganz einfach, wenn ich einen Post-Workout-Shake mache. Ich nehme einen Teelöffel Zeolit. Mhm. In dem Fall arbeite ich mit Zeolit, nicht mit Chitosan, weil Chitosan kannst du nicht aufmachen. Das kannst du nicht trinken. Also kannst es trinken, aber ey, es ist halt echt, es schmeckt halt echt wie Nordsee. Ja? Also es ist ja aus Krebsschalen, das ist dann schon schwierig. Ja? Deswegen nehme ich in dem Fall, weil das sind ja auch normalerweise Gifte, die im Zellstoffwechsel entstehen, die kann Zeobend eigentlich ganz gut binden im Darm. Deswegen nehme ich Zeolit einen Teelöffel, dann mache ich 2 Activomin-Kapseln auf und mache die mit rein, weil das für mich ein wichtiges Mittel ist zur Bindung. Ich mache einen Teelöffel Citruspectin mit rein. Das ist auch ein sehr schönes Bindemittel, weil es wasserlösliche Schwermetalle noch bindet, sowas wie Aluminium und Blei und so weiter hat. Dann hat es eine ganz gute Bindungseigenschaften. Dann mache ich mir 2 Messbecher Basic Minerals mit rein, ins Gleiche, damit ich Magnesium- und Kaliumaufbau wieder habe. Und ich mache mir noch eine Vitamin C auf. Und die mache ich auch mit rein. Und das trinke ich dann alles direkt nach.
Top, ich muss sagen, Zeobend schmeckt mir irgendwie gut. Also
pur, das schmeckt auch nicht schlimm. Nee, das schmeckt, aber Chitosan kannst du nicht trinken. Also es ist krass. Das haben wir ja am Anfang überlegt, als Pulver zu machen. Das ist Katastrophe. Deswegen haben wir das ja als Kapseln jetzt. Das geht nicht.
Und dieses Basic Minerals, da haben wir letztens auch überlegt, ob man das nicht zusätzlich auch mal, wenn man jetzt nach dem Sport oder so mal Bock auf ein Baden hat, auf eine Badewanne hat, ob das auch Sinn macht?
Nein, weil es einfach zu wenig ist von der Art her. Wenn du ein Basenbad machen willst, zum Beispiel nach dem Sport, brauchst du mindestens 1% Salzlösung. Das ist komplett falsch verstanden überall. 1% Salzlösung ist bei einer Badewanne von 300 Liter, sind 3 Kilo. Salz, die du reinmachen musst. Ja, wenn du totes Meersalz reinmachst, musst du 3 Kilo tatsächlich reinmachen. Es muss also leicht salzig schmecken, sonst bringt es gar nichts. Und du musst mindestens 45 Minuten drin bleiben, weil sich erst nach 40 Minuten die Poren öffnen dafür. Außerdem darfst du, wenn du rausgehst, dich nicht abtrocknen, sondern musst an der Luft trocknen. Das sind so ein paar Features. Also kannst nicht mit 2 Löffel Basenpulver denken, dass du jetzt entsäuerst über die Haut. Also es funktioniert so nicht.
Okay, gut, wieder was dazugelernt.
Mit Basic Minerals wird es gar nicht funktionieren, weil es auch die falschen Stoffe an sich jetzt noch sind.
Krass.
Alrighty. Lass einfach totes Meersalz holen. 10 Kilo Eimer, der reicht für 3 Badewannen. Und dann immer einen 10 Kilo Eimer holen und immer 3 Kilo Eimer.
Das machen wir mal, würde ich sagen.
Männer können das gar nicht anwenden, weil wir ja keine 45 Minuten in der Badewanne drin bleiben können.
Wobei, tatsächlich, Achtung, Werbung unbezahlt. Und zwar, kennst du Badekissen?
Ja, kenne ich ja.
Habt ihr eins?
Wir haben eins,
Ey, das ist ja brutal, oder?
Ja, ich kann es trotzdem nicht. Kann trotzdem drin bleiben, keine Chance. Es ist einfach von der Temperatur schafft, das geht nicht. Aber wenn du nicht so guten Stoffwechsel hast, vielleicht Schilddrüse ein bisschen unterdosiert bist, dann ist natürlich eine warme Badewanne schon genial. Und dann kalt duschen natürlich hinterher später. Wechsel zwischen warm und kalt ist für alle Schilddrüsen unter Funktionspatienten mega.
Das heißt, das, was ich mache, jeden Tag Eisfass, ist auf jeden Fall top. Ja. Aber dann wäre es noch besser, wenn ich dann auf jeden Fall noch.
Und auch nach dem Eisfass wieder Schadstoffe binden. Weil du ja auch durch die Stoffwechselaktivierung wieder Schadstoffe freisetzt. Deswegen finde ich jetzt zum Beispiel das Next Pectin da halt gut, weil du das ja als heißen Tee dann nochmal hinten dran trinken kannst.
Ah, okay, das heißt aber auch, das ist mir nämlich auch aufgefallen, also an diesem High Rocks Wochenende, ne, das war auch mein
Geburtstag. Da hättest du es dabei haben müssen, ja.
Genau, aber da war auch mein Geburtstagswochenende und Dominik hat mich eingeladen in so eine Therme. Mhm. Wir waren dann in der Sauna und da wird es auch erst richtig, richtig schlimm. Das war wahrscheinlich wegen der Sauna dann.
Gut, da wird es auch schlimm, weil die lokale Wärme natürlich die Haut verschlechtert. Das ist klar, wenn es schon da war. Du setzt aber auf jeden Fall Gifte frei durch die Temperaturwechsel. Okay. Du setzt durch alles Gifte frei, was irgendwelche Änderungen macht. Zum Beispiel, wenn du intermittierend fastest. Wenn du mehr als 12 Stunden Fastenzeit hast, kannst du davon ausgehen, dass der Körper schon Giftstoffe freisetzt. Deswegen empfehlen wir, das ist aber mehr so ein bisschen unsere spezielle Taktik, wir empfehlen nicht 16-8, sondern wir empfehlen wirklich nur 12-12 beim intermittierenden Fasten, weil wir einfach wissen, dass zu viele Gifte sonst freigesetzt werden. Und dann trinkst du einfach ein Nexpektin, also ein Seegraspektin, trinkst du hinten dran direkt. Das gebe ich ja auch bei manchen Infusionen einfach dazu, die Gifte freisetzen. Und da haben wir viel weniger Reaktionen. Ja.
Krass.
Das würde auch noch im Post-Workout mit dazugehören zu dem Shake. Du trinkst einerseits den Shake, trinkst aber auch den Tee.
Okay. Ja, Thema Fasten wollte ich eigentlich auch sowieso nochmal aufgreifen. Da habe ich jetzt für mich persönlich, ich meine, da sagt man, macht man wahrscheinlich auch nochmal Unterschied, also was heißt wahrscheinlich, das, was ich so gelesen habe, Unterschied zwischen Männern und Frauen. Bei mir ist es ja so, ich habe für mich, also ich war noch nie so ein großer Fasten-Fan, beziehungsweise für mich hat das einfach nicht getaugt, weil ich einfach auch ein zu, also leistungssportlich orientiert war und es hat einfach nicht gepasst, so thematisch oder vom zeitlichen Aspekt. Was wir jetzt aber machen ist, und das ist auch voll der Gamechanger für meinen Schlaf auch nochmal, dass wir 3 Stunden vorm Schlafen gehen, letzte Mal essen. Und dann esse ich ja am nächsten Morgen dann meistens meine erste große Mahlzeit sowieso nach meinem Workout. Das heißt, da habe ich auf jeden Fall ein größeres Fenster.
Aber brauchst halt 12 Stunden, ne? Die musst du schon haben, sonst hast du den Effekt eben einfach nicht. Und du musst auch 12 Stunden, darfst du wirklich gar nichts zuführen, außer Wasser. Das ist ja auch nicht genau geklärt, die Datenlage. Ne? Was darf ich denn jetzt trinken? Ja. Ne? Wahrscheinlich muss man davon ausgehen, jede Art von Geschmack es schon unterbricht. Ja. Weiß aber keiner natürlich, in wie viel. Und da haben wir versucht zu lesen ohne Ende. Da findet man nichts Gescheites, was die Datenlage angeht. Ja, also Kalorien mit Sicherheit sind ein Problem, das auf jeden Fall. Ich denke aber auch, dass schon ein Kaffee es wahrscheinlich unterbrechen wird. Das ist einfach so ein Feeling, weil die meisten machen dann ein Fasten, essen dann morgens erstmal nichts und trinken aber trotzdem den Kaffee. Das ist die schlechteste Variante, weil ich hier durch den Kaffee die Entgiftung schon wieder anschmeiße und gleichzeitig einen Cortisolspiegel nach oben haue. Ja. Schlechte Variante.
Also eigentlich auch das, was im Moment so ein bisschen in Social-Media-Kreisen so umgeht mit, also Proteinfasten ist das eine, ne? Aber dann halt Proteinfasten zu tun mit einem Proteinkaffee wäre dann quasi, also wo dann auch dieses...
Gut, da ist ja definitionsgemäß aber dann das intermittierende Fasten ja vorbei, dadurch, dass ich einen Proteinshake mit drin habe. Das macht es jetzt mit dem Kaffee nicht unbedingt schlechter, das würde ich jetzt nicht sagen. Es ist dann vorbei, weil es ist ja sowieso schon, es hat ja Kalorien, damit ist es ja dann sowieso schon
das vorbei. Das ist sowieso safe, ja. Also das herkömmliche Fasten sowieso nicht mehr, genau. Zum Thema Fasten vielleicht noch kurz.
Also du hast ja noch gefragt mit den 3 Stunden vorm Schlafen gehen, ne? Also die 3 Stunden vorm Schlafen gehen sind super wichtig, ja, weil wir kennen ja den Spruch, morgens wie ein König, mittags wie ein Bauer und abends wie ein Bettler soll man essen. Also es ist auch so, der Mensch ist von seiner Abstammung einfach so. Ne? Wenn du mal überlegst, wie der Steinzeitmensch gelebt hat, letztendlich, morgens war der Jagen oder Sammeln, dann hat er ein Frühstück keine Ahnung, wenn er was gefunden hat, zugeführt. Und dann hat er vielleicht nachmittags nochmal die Reste, dann war es ja schon verdorben bis abends. Du konntest es ja schon gar nicht mehr essen, wenn es jetzt Fleisch war. Wobei das mit dem Fleisch-Keto-Mythos auch ein bisschen übertrieben ist. Das war nicht immer so, dass der Mensch immer nur am Jagen war. Im Wesentlichen war der am Sammeln. Ne? Und dann hast du ja abends schon, bist du ja schon direkt weitergezogen. Das heißt, Richtung Abend mehr Bewegung integrieren und eher nicht mehr so viel rein. Und vor allem nicht direkt vorm Schlafen essen. Und das ist ja das, was der Deutsche einfach standardmäßig macht. Ja, der kommt von der Arbeit um 7 Uhr nach Hause, dann, keine Ahnung, geht er nochmal, setzt er sich nochmal an den Schreibtisch und dann wird Abend gegessen und dann isst er nochmal einen Nachtisch und dann gibt es noch ein Weinchen und dann schläft er vorm Fernseher ein. Das ist so der Klassiker. Mhm. Das ist mit Abstand die schlechteste Variante. Ja. Du machst ja nochmal einen richtigen Kalorienload vorm Schlafen, die Leber wird nochmal richtig belastet, die Entgiftung, die ja dann eigentlich in der Nacht stattfinden soll. Denk an die Organuhr, 1 bis 3 Uhr ist Leberzeit. Da soll die Entgiftung, die Verarbeitung stattfinden. Wenn du zum Beispiel nicht durchschlafen kannst, weil du aufwachst, das liegt daran, dass deine Verarbeitung einfach schlecht ist in Nervenzellen. Wenn du am Abend die Leber entlastest, Kartoffel, Karotten zum Beispiel oder langkettige Kohlenhydrate vor allem, nicht mehr so spät und dann die Aminos dazu nimmst, ist die beste Variante für den Abend.
Perfekt. Wow, aber ich kenne echt so viele, die vor allem dann abends echt ihre größte Mahlzeit essen.
Weil sie es vielleicht vorher auch einfach nicht hingekriegt haben oder weil sie natürlich auch nach dem Training nochmal was nachliefern wollen, um da auch einen einen anabolen Effekt dann auch zu erzielen. Es wird ja oft dann auch nochmal ein Whey direkt verwendet, um auch nochmal einen Insulinspiegel zu pushen, um einen anabolen Effekt zu haben. Das kann man theoretisch auch so machen. Man muss nur immer überlegen, wie schnell kann ich das denn von meinem Typ auch verarbeiten, das Protein? Wie schnell kann ich das verdauen auch? Wie schnell ist meine Leber in der Entgiftung? Mhm. Und je schlechter das funktioniert, umso mehr Abstand musst du haben. Deswegen funktioniert es bei dir auch so gut.
Top. Heute Nacht habe ich übrigens brutalst geschwitzt, aufgewacht und habe mein T-Shirt gewechselt. Das war so. Das habe ich öfter eigentlich, wenn ich meine Periode habe, aber jetzt war es eigentlich komplett Zyklusphase
3. Das kann auch mal ein Zeichen sein von so einer Notentgiftung, dass der Körper dann zwischendrin nochmal Schadstoffe freisetzt.
Krass. Ja. Gut, jetzt kommen wir mal noch so zum Thema Hormone bzw. Schilddrüsenhormone, vielleicht auch nochmal bei mir. Also ich kann ganz kurz sagen, bei mir, ich neige auch gerade dazu, eine Schilddrüsenunterfunktion zu haben.
Ja.
Das können wir so sagen. Und
wobei du natürlich schulmedizinisch in der Norm bist, muss man mal dazu sagen. Also du hast schulmedizinisch keine. Du hättest aber eine gehabt vor 10 Jahren. Da war der Normbereich nämlich noch anders. Da hat der Normbereich beim T4 hat bei 1,0 angefangen. Da du ja unter 1 hattest, wärst du in der Unterfunktion gewesen, hättest damals auch ein Hormon bekommen. Deswegen. Mhm. Jetzt fängt der Normbereich aber bei 0,7 an, deswegen bist du jetzt nicht mehr in der Unterfunktion offiziell.
Und das heißt, nur wenn die meisten, das ist krass, die meisten, die Unterfunktion oder Überfunktion gehört haben, die haben dann direkt so, Unterfunktion, müsstest du eigentlich übergewichtig sein oder
müssen. Das ist ja das Ding. Du hast mir ja auch berichtet, dass es der Stoffwechsel nicht mehr so top ist, wie er jetzt auch mal war. Also musst immer mehr aufpassen sozusagen. Aber das ist total Typensache. Ja? Mhm. Du machst ja auch super viel Sport, so viel Bewegung, du achtest auf deine Kalorien und alles. Ja? Wenn du es nicht tun würdest, könnte es schon sein, dass du eventuell auch zunimmst. Das ist möglich. Aber es ist Typensache. Du kannst in der Schilddrüsenunterfunktion zunehmen, du kannst in der Schilddrüsenunterfunktion aber manchmal auch nicht zunehmen. Wir haben auch Leute, die untergewichtig sind, weil du in der Schilddrüsenunterfunktion auch Probleme hast, Nährstoffe aufzunehmen über den Darm. Ja. Das ist eben genau das Thema dabei. Man kann aber schon sagen, 80-90% nehmen zu in der Unterfunktion, 10-20% nehmen tendenziell eher ab. Dafür hast du dann andere Funktionen, die zum Alarm kommen, wie zum Beispiel der ganze Hormonstoffwechsel. Wie oft sehen wir das bei Fitfluencern, die einen sehr geringen Körperfettanteil haben und trotzdem eine Schilddrüsenunterfunktion, dass die Regel ausbleibt? Haben wir ganz oft. Und da siehst du einfach dran, dass die Leber und der Stoffwechsel der Leber ist in so viele Funktionen involviert im Körper, gerade was die Hormone auch angeht. Umwandlung von T4 in T3, aktives Schilddrüsenhormon, ist alles Leberfunktion letztendlich. Und deswegen haben so viele Probleme mit der Schilddrüse und das muss dann ganz oft auch mit einem Hormon behandelt werden. Bei dir versuchen wir es ja aktuell noch ohne und sind ja auch ganz happy mit dem Werteverlauf soweit. Vielleicht klappt es ja ohne.
Yes, hoffen wir mal. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich meine Regel ausbleiben hatte ich nicht, außer als ich damals umgestiegen bin. Ich habe 16 Jahre, kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, 16 Jahre Pille genommen, dann kurz Nuvaring, was ja auch Hormone sind. Also nach 16 Jahren dann habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, da habe ich dann auch so viel über Hormone gelesen, will ich nicht mehr, was da in mir da reingeschüttet wird, habe ich es abgesetzt und dann habe ich erstmal ein halbes Jahr gewartet, ein Jahr gewartet, fast ein Jahr gewartet, bis meine Periode wieder kam. Mhm. Und dann kam sie auch nur mit Hilfe von Frauenarzt dann irgendwie wieder, weil der mich auch nochmal unterstützt hatte irgendwie dabei. Und jetzt ist sie aber seitdem zum Glück relativ regelmäßig da. Aber ich kriege fast täglich Nachrichten von Frauen, dass sie ihre Regel ausbleiben. Das heißt, da natürlich dann auch wieder der Weg, wenn das so sein sollte, dass die Regel ausbleibt, dann definitiv, würdest du dann sagen, definitiv trotzdem zuerst Frauenarzt oder würdest du trotzdem sagen,
ja, auf jeden Fall erst Frauenarzt, ganz klar. Also muss ja erstmal schauen, ob organisch alles in Ordnung ist. Ist ja immer der erste Schritt. Also auch wenn wir von den Sachen hier jetzt sprechen, ist ja trotzdem der erste Schritt, immer schulmedizinisch das Ganze zu checken. Nur findest du halt ganz oft nichts. Dann wird im Ultraschall gesagt, ja, könnte PCO sein, könnte auch nicht PCO sein, wissen wir nicht ganz genau. Und es kann ja wenig gemacht werden, nur die einzige Empfehlung, die du kriegst, ist ja die Pille wieder zu nehmen, in der Regel. Traurig. Wenn wir eine ausbleibende Regelblutung haben, dann denken wir als allererstes mal an Grundstoffe. Der Körper blutet nicht, wenn er keine Blutgrundstoffe hat. Das ist ganz einfach, wenn ich zu wenig Eisen habe, dann bleibt die Regelblutung aus, weil ich zu wenig Eisen habe. Das ist ganz einfach. Das heißt, diese Grundstoffe, die füllen wir erstmal auf. Das sind die gleichen Grundstoffe letztendlich, die auch für Schilddrüsenhormone verwendet werden. Also Eisen, Selen, Eiweißhaushalt muss verbessert werden, Leber muss entlastet werden in der Umstellung, damit das ganze System wieder in Gang kommt. Und da kriegen wir schon relativ viele hin, kann man schon sagen. Aber wenn auch trotz dieser Maßnahmen und trotz Schilddrüseneinstellung und so weiter das Ganze nicht wiederkommt, dann müssen wir davon ausgehen, dass der Körper durch die Giftstoffzufuhr, die auch 16 Jahre lang ja passiert ist, einfach in seiner Entgiftung massiv blockiert war. Und dann lagern sich auch andere Schadstoffe ab, wie Quecksilber, andere Schwermetalle und so weiter. Und dann gehen wir halt richtig in ein definiertes Entgiftungsprotokoll rein. Dann wird es halt aufwendiger.
Krass. krass. Also das,
und das sehen wir halt über die Haaranalyse, das ist das Schöne daran. Da ist zwar wissenschaftlich so nicht anerkannt dafür, aber wir verwenden es dafür, wir werten es nach den Cutler-Regeln aus und dann überlegen wir uns, wie wir das Protokoll dann gestalten. Wir sehen auch, müssen wir überhaupt in die Entgiftung hineingehen oder nicht? Und das ist dann schon, aber da hoffe ich, da müssen ja die meisten nicht hin. Es gibt ja immer wieder welche, die müssen da hin. Ich sag mal so, 70-80% der Leute kriegst du hin, ohne dass du in eine aktive Entgiftungsphase rein musst. Dann kriegst du nochmal 10-15% hin mit einer aktiven Entgiftungsphase. Und dann gibt es wirklich noch ein paar, die echt auch noch andere Probleme haben, wo es echt schwierig ist. Psychisch spielt auch immer eine Rolle, darf man nicht vergessen. Ne? Die Pille wirkt auf die Hypophyse. Mhm. Ne? Das weiß man inzwischen. Das verändert nämlich zum Beispiel den TSH-Wert von der Schilddrüse. Und dann kannst du den praktisch gar nicht mehr interpretieren. Deswegen fallen auch viele mit der Pille dann durchs Raster der Schilddrüsenunterfunktion. Pille senkt Magnesiumhaushalt, Pille erhöht das Entzündungslevel. Findest du alles in meinem Post. Ja. Pille und Co. gruselige Fakten. Ja. Und letztendlich wird alles im ganzen Neurotransmitterbereich wird alles verändert dadurch. Depressionsförderung, wir haben eine ganz klare Rate von mehr Angst, Panikstörung, wir haben eine erhöhte Suizidrate unter chemischem Hormon, gibt es Daten dazu zu dem Thema. Also dass das immer noch die Standardempfehlung Nummer 1 ist und das ist so beim Gynäkologen weiterhin. Ja, das wachen viele auf, finde ich, es wird besser, auf jeden Fall, auch durch Social Media. Aber es ist immer noch die Standardempfehlung.
Ja, selbst als ich vor ein paar Jahren da nochmal beim Frauenarzt war, wurde es mir wieder hier auf den Tisch gelegt. Da habe ich auch gedacht, sag mal, also, obwohl ich sie ja auch schon abgesetzt hatte, jahrelang, ne? Und trotzdem, wegen meiner Haut halt, ne? Einfaches Mittel.
Ja, wow. Was passiert denn da? Warum wird denn die Haut besser unter der Pille? Das haben viele nicht ganz verstanden. Natürlich geht es über die Hormone. Klar wird die Haut da besser, weil ich ja einfach diese Aktivierung der Talgdrüsen, die habe ich nicht mehr. So, jetzt passiert aber Folgendes: Die Pille ist ein Medikament. Das ist kein Hormon, das ist ein Medikament. Das dürfen wir nicht Hormon nennen, Pille. Wir dürfen es nur hormonähnlichen Stoff nennen, weil Hormone sind so wie unser Körper, die produziert von der biochemischen Struktur. Wenn es ein Medikament ist, wird es auch wie ein Medikament behandelt von unserem Organismus. Dementsprechend muss es in der Leber abgebaut werden. Pille wird über die erste Entgiftungsphase in der Leber, also über den Starter, abgebaut. Und jetzt stell dir vor, du hast ein Problem in der ersten Entgiftungsphase und das haben viele. Ja. Über 2000 Mutationen sind bekannt in der ersten Entgiftungsphase. Und zum Beispiel ein HPUler oder wer auch immer kann nicht richtig entgiften in Phase 1. Das heißt, du lagerst die ganzen Hormone eigentlich ab. Du belastest ständig die Entgiftungsphase 1 und alle anderen Giftstoffe, die kommen, kannst du schlechter entgiften dadurch. Weil ist ja irgendwann die Kapazität ist ja irgendwann erschöpft. Mehr geht nicht dabei. Dementsprechend lagerst du dann jahrelang Gifte ab. Im Bindegewebe, im Nervensystem, im Darm. Du merkst aber nichts, weil die Pille diese Entzündungsreaktion, diese Reaktion, die Hormonreaktion unterdrückt. Wenn du dann absetzt, kriegst du natürlich hinterher die Probleme.
Krass. Also das ist wahrscheinlich bei mir auch nochmal so ein i-Tüpfelchen, was da dazugekommen ist, ne? Diese Jahre
hat man halt Probleme, weil die alten Hormonrückstände, die sind schwer zu identifizieren, die sind schwer zu messen. Wir wissen auch nicht, überhaupt welche drin sind, weil es wird ja immer gesagt, es würde 100% abgebaut werden, das Medikament. Bei jeder Pille auch ein bisschen anders. Die kriegen wir so nicht raus. Da gibt es keine Methode dafür, um das wirklich zu entgiften. Du kannst nur ein Entgiftungsprotokoll für Schwermetalle machen. Dann kannst du nur hoffen, dass dein Körper selbst den Rest rausbekommt. Wenn du dann immer noch Probleme hast mit Umweltgiften, Medikamentenrückständen, also alles außer Schwermetalle, dann gibt es nur noch die Apherese, also die Blutwäsche. Da bin ich ja dran. Das möchte ich bei mir so ab September, Oktober will ich ein Gerät haben.
Das heißt, da
ein bisschen preisliches Thema auch. Die Dinger sind nicht ganz so günstig. Und dann kann man sozusagen einmal Blutwäsche machen, aber du kriegst trotzdem nicht raus, was in den Zellen drin ist, sondern nur, was im Blut ist. Aber der Körper schiebt es dann ins Blut nach, das ist der Vorteil. Und dann machst du nach 24 Stunden die zweite Blutwäsche. Und das ist die beste Methode der Entgiftung, meiner Meinung nach. Verlierst aber auch ein paar Mineralien. Mhm. Deswegen musst du dann auch mit Aufbauinfusionen und so weiter wieder nachschieben. Ist eine Riesenphilosophie. Also musst du auch komplett eine Woche in die Ausbildung gehen. Dort finde ich gut. Die haben einen CE-Standard, die haben Studien hinten dran, die Firma, mit der ich das machen will. Die nehmen auch nur Ärzte, die sich auch mit dem Thema Entgiftung beschäftigen und auskennen. Macht mir erstmal einen guten Eindruck.
Aber ist regelmäßiges Blutspenden nicht zum Beispiel auch ähnlich?
Nee, Blutspenden ist ganz anders. Bei der Blutwäsche läuft ja sozusagen einmal dein ganzes Blut durch so ein Filter durch ein Gerät durch. Dieser Filter filtert dir spezifische Giftstoffe raus. Gibt es verschiedene Filter. Kannst Antikörperfilter haben bei Autoimmunerkrankungen zum Beispiel. Es gibt einen Lipidfilter bei Fettstoffwechselstörungen. Es gibt einen Giftstofffilter bei einem Schwermetallfilter und so weiter. So kannst du das rausfiltern. Du verlierst aber sonst nichts vom Blut.
Krass.
Ja, du verlierst ja sonst keine Mineralien. Wenn du Blut spenden gehst, 500 Milliliter werden da abgezapft. Und die gucken nicht nach dem Eisenspeicher. Die gucken nur nach dem Hämoglobinwert, Blutfarbstoff. Mhm. Wenn du einen Eisenmangel hast, fällst du nicht auf dort beim Blutspenden. Krass. Die zapfen dir 500 Milliliter ab und du verlierst 500 Milliliter alle Nährstoffe und alle Hormone.
Okay, wow.
Für mich ist Blutspenden, was Frauen angeht, die nicht einen erhöhten Eisenspeicher haben, ist für mich ein No-Go, sage ich ganz ehrlich. Also Blutspenden ist ideal geeignet für denjenigen mit einem hohen Eisenspeicher, ne, der so von diesem Blutablassen, von dem Aderlass auch profitiert. Also zum Beispiel, wenn er einen hohen Blutdruck hat, aber Frauen haben ja tendenziell eher, gerade so jetzt von deiner Sorte, haben ja eher einen niedrigen Blutdruck tendenziell. Würde ich nie empfehlen, sage ich ganz ehrlich.
Okay, gut zu wissen. Also ich habe jetzt schon länger nicht mehr gespendet, weil kam jetzt nicht dazu.
Da kriege ich jetzt mit Sicherheit, wenn ich das so sage, einige Sozialkontakte, die sich aufregen, aber es für mich einfach gesundheitlich so nicht zu vertreten.
Ja. Und bei der Blutwäsche kann ich mir aber trotzdem wie beim Plasmaspenden quasi vorstellen, dass es dann da quasi und dann wieder da rein über den Filter. Okay, krass.
Also es geht hier raus sozusagen, dann geht es durchs Gerät durch den Filter, wird mit Druck da durchgepumpt und dann geht es auf der anderen Seite wieder rein.
Und man merkt es eigentlich auch kaum so wie dann.
Ja, man merkt schon. Also Kreislauf muss man schon ein bisschen vorsichtig sein und so. Also da müssen auch ein paar Sachen vorher kontrolliert werden, ob das alles so funktioniert. Und ist schon nicht so ohne. Also das ist Intensivbereitschaft. Ich muss als Arzt 24 Stunden das Handy hinterher anhaben. Wow. Also schon nicht ganz so ohne. Deswegen überlege ich mir das auch, ob und wie ich das etabliere, weil ich muss ja dann auch erreichbar sein. Das darf auch nur ein Facharzt machen. Ein normaler Arzt, der keinen Facharzttitel hat, darf das nicht machen. Die Ausbildung und so. Also schon.
Also bindet auf jeden Fall wieder neue... andere Ressourcen, sagen wir es mal so.
Ja. In Deutschland sind jetzt, glaube ich, 2000 Apheresen jemals durchgeführt worden. Ja, krass. Ich hab schon Bock drauf, nochmal ein besseres Entgiftungskonzept zu machen, auf jeden Fall.
Ja, also ich wäre auf jeden Fall dabei, glaube ich. Dann so Thema, also ich habe ja auch früher Leistungssport betrieben, jetzt nicht ganz so hochklassig, aber Kunsttouren auf jeden Fall war auch schon, ja, auch die Klassen, die ich so mitbekommen habe, gerade die im Kader trainiert haben, gang und gäbe, dass sie ihre Periode dann nie bekommen haben und auch wahrscheinlich langfristig nicht bekommen werden. Ist es denn so, dass man da auch sagen kann, die haben vielleicht sogar Langzeitnachwirkungen?
Natürlich haben die Langzeitnachwirkungen ohne Ende. Und das ist ja auch bekannt.
Problematiken,
Kinder zu kriegen. Ja, also wenn man einfach das sowieso, Problematik, Kinder zu kriegen, also ist sowieso erschwert, ganz klar. Hängt oft aber auch an den Schilddrüsenwerten, wenn du nicht schwanger wirst. Ne? Liegt aber auch an Grundstoffen wie Eisen und so weiter. Ist ja klar, die Natur lässt dich nicht schwanger werden, wenn dem Kind irgendwas fehlt.
Ja.
So einfach ist das. Ja, ist eine gewisse Selektion, die da herrscht. Die haben aber auch Langzeitwirkungen in Richtung Osteoporose beispielsweise. Knochenschwund ist bekannt, weil die häufigste oder der höchste Risikofaktor für Knochenschwund ist ja ein Hormondefizit. Ne? Wann tritt eine Osteoporose auf? Nicht bei den jungen Frauen, sondern bei den Frauen nach den Wechseljahren. Und das ist ja praktisch wie, als wärst du eine Frau nach den Wechseljahren. Du kriegst jetzt nicht sofort ein Problem, aber du kriegst über die Jahre hinweg, kriegst du auf jeden Fall massive Probleme. Deswegen solltest du dir überlegen, wenn die Regelblutung trotz aller Maßnahmen mit Entgiftung und so weiter nicht wiederkommt und du willst nicht die Pille nehmen, was man dann echt überlegen muss tatsächlich, dann kannst du auch eine bioidentische Hormonersatztherapie machen, dass du mit natürlichem Östradiol im Wechsel mit natürlichem Progesteron sozusagen einen Zyklus simulierst. Du hast keinen Eisprung dadurch, den kriegst du meistens nicht hin. Manche springen an, aber nicht viele, vielleicht 10%. Aber du hast trotzdem einen Zyklus, den du von den Hormonen aufbaust. Und das ist halt das Coole daran. Dadurch hast du nicht den Knochen, die Wirkung auf den Knochenschwund. Das ist aber für mich wirklich Ultima Ratio. Also das mache ich wirklich nur, wenn nichts anderes geholfen hat.
Ja, aber das ist jetzt Wahnsinn, weil ich habe jetzt zum Beispiel gedacht, jetzt gerade auch viele Athleten, jetzt nicht nur Kunsttouren oder rhythmische Sportgymnastik, da habe ich jetzt gedacht, die sind halt so mit 30, Mitte 30, 40 so, kannst du dir fast in die Tonne treten und auch knochenmäßig und so, weil ich dachte halt, ja, wegen dem hohen Verschleiß.
Das auch, das spielt auch auf jeden Fall eine Rolle. Ja, okay. Aber ich glaube schon, dass das ein dauerhafter Hormonmangel ist, ungesund, auf jeden Fall.
Okay, wow. Wow, wow, wow. So, was haben wir noch? Alles hier stehen. Genau, dann habe ich mir noch Fragen aufgeschrieben, die uns sehr interessiert haben. Und zwar, deine drei Top-Parameter für eine langfristige gesunde, für ein langfristiges gesundes Leben.
Du meinst im Blut, oder?
Nee, auch so, also allgemein drei Top-Parameter.
Was ich tun kann, meinst
du? Ja, genau. Was du jetzt. Die drei Tipps, die du irgendwie jedem mit auf den Weg geben würdest, wenn...
Gemüse zum Frühstück. Ist für mich der Game Changer gewesen, auf jeden Fall. Ich esse jeden Morgen 500 Gramm Brokkoli. Also ganz konsequent.
Leicht gekocht oder gedünstet?
Ich nehme jetzt tatsächlich vom Tiefkühler in dem Fall. Mir fehlt halt morgens, muss ich echt sagen, fehlt mir schon ein bisschen die Zeit. Ich stehe zwar schon super früh auf, aber ich muss ja ab 6:45 muss ja schon anfangen, die Sprechstunde vorzubereiten. Das ist natürlich dann schon heftig, wenn du es dann vorher nochmal aus roh dir zubereitest. Du musst ja auch beim Brokkoli, wenn du den schneidest, wenn du den roh zubereitest, musst du den ja erstmal liegen lassen. Damit der das Sulforaphan richtig bildet. Muss eine halbe Stunde nach dem Schneiden noch liegen lassen. Und da muss man noch kochen. Also das ist dann schon sehr, sehr zeitaufwendig. Deswegen nehme ich den vom Tiefkühler. Ne?
Mhm.
ich nehme morgens 500 Gramm und dann mache ich mir noch irgendeine Kohlenhydratquelle mit dazu. Ich bin bei 500 Gramm Brokkoli, kannst du sagen, der hat 4,5 Gramm pro Kilo, pro 100 Gramm hat er Eiweiß. Und da bist du schon bei 25, 30 Gramm. Ist gut, ja. Scheinbar, wenn du damit arbeitest. Dann nehme ich noch irgendeine andere Eiweißquelle zum Frühstück mit dazu. Eier zum Beispiel gekocht, ja. Ist eine ganz gute Möglichkeit. Und noch eine Kohlenhydratquelle, meistens in Form von Müsli. Aber das Gemüse zum Frühstück ist für mich der absolute Gamechanger gewesen, weil ich habe das nie gemacht früher. Mhm. Ja? Dadurch, dass ich mit Protein jetzt aber anfange und Brokkoli hat 0 Gramm Kohlenhydrate, 0 Gramm Fett und nur Eiweiß. Ja, und er wirkt antientzündlich etc. Monsanto hat ja auch mal versucht, den zu patentieren. Das hat zum Glück nicht geklappt, weil er eben so gesund ist. Also es ist einfach, du hast sofort den Second Meal Effekt, du hältst den Blutzucker sofort niedrig dadurch, du hast direkt einen Proteinaufbau mit dabei, du bist basisch unterwegs direkt, du hast Ballaststoffe mit dabei, die direkt den Körper entlasten. Das ist für mich der absolute Gamechanger. Also Gemüse zum Frühstück ist für mich Pflicht. 95% der Deutschen machen es nicht, würde ich jetzt mal schätzen. Ja. Entweder Brot oder Müsli. Oder Brötchen?
Ich liebe Brokkoli, aber bei mir ist es tatsächlich so, ich darf aufpassen, dass ich nicht zu viel davon esse. Also ich könnte es jetzt auch zum Beispiel nicht vor meinem Training essen, oder weil es schon ein bisschen blähend bei mir ist.
Es liegt am Schwefel, ne, im Brokkoli, das ist ja Schwefel drin. Schwefel aktiviert Entgiftungsphase 2 in der Leber. Das liegt an der Entgiftung auch, weil du dann was freisetzt. Ne? Und du hast auch viele, viele Gärstoffe drin. Besser kauen und nicht so viel Wasser dazu. Ne? Diese ganzen Gärungsprozesse werden unterstützt, wenn ich zur Mahlzeit zu viel Wasser zuführe. Und dann habe ich ja wie so ein Gärbottich dann sozusagen im Bauch. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, den das kriegt, glaube ich, das kriegt jeder Patient.
Von mir. Ist aber traurig, dass so wenige irgendwie Gemüse auch lieben lernen. Also ich finde,
es liegt aber auch. Ja, also meine Theorie, warum sich die Leute immer schlechter ernähren, ist eine andere. Also ich sehe das ja auch bei den Kindern heutzutage im Kindergarten oder in der Schule. Letztendlich, was essen die? Die essen was süß. Ne? Schau dir mal an, was ein Körper macht, wenn er vergiftet ist. Wenn ein Körper vergiftet wird, dann ist er im Dauerstressmodus sozusagen. Das ist für ihn ein Angriff auf der Zellstoffwechsel ist immer bedroht, dass die Zelle kaputt geht durch Schwermetalle, weil ständig irgendwo freie Radikale anfallen, Entzündung hoch ist. Und wenn du im Stress bist, was machst du denn dann? Dann ernährst du dich hochkalorisch. Das ist normal. Du kriegst dann Zucker und Fett, das ist das Wesentliche, was du zuführst und meistens auch noch gesättigte Fette. Ja? Und dann hast du natürlich von Anfang an schon das Ernährungsverhalten, was da getriggert wird. Jetzt guck dir mal an, was mit den Kindern passiert. Wir haben immer mehr Impfungen in frühen Jahren. Da wird immer mehr Schwermetalle in den Körper reingebracht. Ja? Warum kriegt ein Kind, was irgendwie 6 Monate alt ist, die gleiche Dosierung von sowas wie ein Kind, was 2,5 Jahre alt ist? Macht keinen Sinn, es müsste nach Körpergewicht berechnet werden, sowas. Und dann wird es auch wesentlich harmloser, wesentlich. Und jetzt sind die schon von vornherein, sind die schon sehr, sehr belastet. Dann haben die immer mehr Umweltgifte, mit denen, wo die in Kontakt kommen. Die kriegen ja viel höheren Giftstoffload als früher. Und dadurch ist das Ernährungsverhalten aus meiner Sicht schlechter geworden. Weil sie einfach im Dauerstress sind. Und das siehst du ihnen ja auch an, dass sie im Dauerstress sind in ihrem Verhalten. Deswegen wollen die hochkalorisch sich ernähren. Deswegen geht da nur noch Zucker, Zucker, Zucker im Wesentlichen. Weil du damit diesen Stress, diesen Kalorienbedarf deckst. Also das ist so das eine, wo ich sage, das empfehle ich eigentlich jedem.
Top, aber auch jetzt auch im Sinne von, wir haben jetzt zum Beispiel ganz frisch jetzt gekauft, so einen Entsafter, also so einen Slow Juicer.
Mhm. Würdest du auch nicht sagen, als erstes auf jeden Fall. Mhm. Als erstes brauchst du Protein, damit du den Second Meal Effekt aufbaust morgens. Ne? Du kannst alles, was du hinter dem Brokkoli zuführst, ist okay.
Ja, okay.
Da machst du jetzt nicht mehr so einen Riesenunterschied dann.
Ja.
Kommt drauf an, weiß man auch nicht ganz genau, wie viel ich zuführen muss, damit der Second Meal Effekt optimal ist, weiß man nicht. Ich habe es so ein bisschen getestet bei den Patienten, um mal rauszufinden, was geht. Die meisten sagen, wenn sie 3 bis 4 Röschen nur essen als erstes und dann können sie danach sozusagen alles andere essen und glaub mir, die machen alles falsch, was möglich ist, dann reicht es schon aus, um den Blutzucker länger stabil zu halten. Das habe ich jetzt schon oft mitgeteilt bekommen. Deswegen muss man nicht mit 500 Gramm, das schafft keiner am Anfang, damit habe ich ja auch nicht mit 500 Gramm angefangen, aber mit 3, 4 Röschen ist es auf jeden Fall machbar.
Ja.
Gerade vom Tiefkühler. Machst ein bisschen Kurkuma rein ins Wasser, dann bleibt der schön grün, sieht der leckerer aus. Ein paar Senfsamen reinschmeißen, dann entsteht das Sulforaphat. Wenn du vom Tiefkühler nimmst, musst du das mit reinmachen und dann einfach würzen mit ein bisschen Salz oder mit was auch immer du möchtest.
Was ich neulich bestellen wollte sogar bei euch, war aber leider ausverkauft, ist Brokkoli. Sprossen.
Ja, Brokkoli-Sprossen kannst du natürlich immer zu sich nehmen. Ist eine gute Eiweißquelle. Ja. Ist eine gute Antioxidantienquelle. Ja.
Auch gerade in der Periodenphase, oder? Haben wir so aufgeschnappt jetzt letztens.
Ja, weil das liegt aber mehr am Sulforaphan, weil du dann praktisch letztendlich, du nimmst dann die ganzen entzündlichen Aspekte im Körper runter. Wenn du die entzündlichen Aspekte runternimmst, hast du eine bessere Zyklusregulation im Allgemeinen.
Okay. Also wie gesagt, ist nach wie vor ausverkauft vielleicht?
Ja. Ausverkaufproblem haben wir ab und zu mal.
Genau, das war jetzt aber besser so als Andersrum. Tipp 1, genau, Tipp 2.
Tipp 2 ist Magnesium auf jeden Fall in der Basisnahrungsergänzung. Ja. Das ist für mich einfach essentiell und du kannst damit so viel abdecken und es ist so einfach einzunehmen. Dreimal eine über den Tag verteilt, also ich empfehle 340 Milligramm elementares Magnesium. Mhm. Aufpassen, ne? Das wissen viele nicht, wenn da Magnesium 600 draufsteht, ist nicht Magnesium 600 drin. Ja? Du kannst sagen, weil es ist ja Magnesium mit einer Verbindung, in Verbindung mit irgendwas, Magnesium-Citrat, Magnesium-Taurat oder was auch immer. Deswegen kannst du grob rechnen, dass immer so ein Sechstel von dem, was du da hast, ist der reine Magnesiumanteil. Das gilt nicht für alle Verbindungen gleich, aber es ist eine grobe Faustregel, die man ganz gut anwenden kann. Wenn also Magnesium 600 draufsteht, dann sind es 100.
Ja, okay.
Magnesium. Ne? Bei unserem Magnesium zum Beispiel sind 113 pro Kapsel drin. Elementares Magnesium, da empfehle ich dreimal eine. Dann bist du bei 339. Das ist so das, was ich standardmäßig empfehle. Über den Tag verteilt ist bei Magnesium deutlich effektiver. Mhm. Wenn du zum Beispiel bei Magnesium bei der Einnahme die Dosierung verdreifachst in einer Einnahme, dann nimmst du nur noch 50% auf.
Ja, im Darm.
Also es geht deutlich runter. Du musst verteilen über den Tag. Und den Rest versuchst du über die Ernährung zu machen. Du musst aber, wenn du dich vollwertig pflanzlich ernährst, musst du schauen, dass du Magnesium über die langkettigen Kohlenhydrate in Form von Müsli versuchst reinzubekommen und über die basischen Gemüse. Anders kriegst du es eigentlich nicht rein. Es reicht aber dann normalerweise aus.
Ja. Ja?
Unser Magnesium wird ja auch super gut vertragen vom Bauch. Haben wir keine Probleme, was die Aufnahme angeht. Auch kein Citrat drin, extra wegen der Verträglichkeit im Bauch. Genau, das ist für mich so Tipp 2. Mhm. Und Tipp 3 ist auf jeden Fall zu sagen, ich ziehe es einmal durch und ich mache einmal alle Laborwerte. Und das auch, wenn ich gesund bin.
Ja.
Ja, gerade wenn ich gesund bin. Wenn ich jetzt 23 Jahre alt bin und ich fühle mich top in shape und mir geht's gut, dann möchte ich doch später, wenn ich nicht mehr so fit bin, möchte ich doch wissen, wo will ich denn wieder hin?
Ja.
Na, da habe ich mich ja wohl gefühlt damals. Ja. Also will ich doch die Laborwerte so messen, wie sie auf dem Höchststand meiner Gesundheit sind.
Ja.
Deswegen auch so maximal sinnlos, dass die Kasse den Check-up erst ab 35 Jahre bezahlt und dann auch nur Blutzucker und Gesamtcholesterin. Und dann sollst du auch ohne Ernährungsschulung direkt medikamentös behandelt werden. Da sieht man schon, worauf das hinausläuft, die ganze Nummer. Ne? Also du brauchst da einmal, musst du dich irgendwie durchringen und musst das alles abnehmen. Du musst es nicht direkt behandeln unbedingt, außer du hast ein riesiges Problem, normalerweise nicht.
Ja.
Aber du musst es einmal haben, dass du dein Gesamtsystem einschätzen kannst, wo du stehst. Und dann vielleicht mal überlegen zu sagen, ich nehme die Kohle mal in die Hand und lass mich mal vom Therapeuten aus dem Netzwerk betreuen. Das geht auf jeden Fall. Die sind alle topfit. Die haben alle Ausbildungen bei uns gemacht. Die Frage kriege ich immer wieder, ich will aber zu dir, weil verstehe ich alles, aber die sind fit. Die sind wirklich fit. Also da lege ich echt meine Hand für ins Feuer, weil die haben echt was drauf. Auch alle Senior Professionals, die wir ausgebildet haben, die Quick-Checkups online machen, die sind auch alle topfit, die können alle Laborwerte interpretieren. Die dürfen natürlich keine Therapiepläne in der Hinsicht schreiben, das nicht. Aber trotzdem, die können Laborwerte auf jeden Fall interpretieren.
Ja, top. Das ist jetzt auch nochmal gut zu wissen, weil ich bekomme so oft die Frage, wie sieht's aus, die Warteliste ist voll und so weiter. Aber hier habt ihr es ja gehört, also... Genau, und die wollen, oder beziehungsweise ich finde es halt, die beste Investition ist halt in unseren Körper, ne? Und ich finde es traurig, dass mittlerweile, dass man heutzutage vermehrt zum Arzt rennt, erst wenn wirklich was Größeres aufgekommen ist oder so, nicht schon vorsorglich eben. Ja.
Es ist halt auch eine Frechheit, dass du 15% von deinem Bruttoeinkommen letztendlich für eine Versicherung hinlegst oder halt insgesamt mit deinem Arbeitgeber zusammen, die dir einfach in dieser Hinsicht nichts bezahlen.
Mhm.
Also wirklich gar nichts. Das ist auch die Privatversicherten auch bei mir, die müssen ja trotzdem, die müssen ja alle Supplements bezahlen, die kriegen oft Abzüge bei der Rechnung.
Ja.
Das ist eine absolute Frechheit, ja, weil sie halt sagt, wir bezahlen nur, was evidence-based ist.
Ja.
Wer mal gucken will, was evidence-based wirklich ist, der holt sich mal ein Buch, das heißt The Illusion of Evidence-Based Medicine. Und da seht ihr mal, wie solche Studien tatsächlich gemacht werden und wie die Rohdaten schon gefälscht werden. Das könnt ihr euch mal in Ruhe durchlesen.
Yes, aber ich habe gerade noch mal ganz kurz einen Spruch von Dominik hier zugeflüstert bekommen, den habe ich nämlich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Der trifft ja jetzt auch das ganze Gespräch jetzt einfach noch mal so auf den Punkt, finde ich. Wer sich im jungen Alter nicht die Zeit für
Gesundheit
nimmt, nimmt sich später die Zeit für die Krankheit. Das ist nicht so schön. Genau, aber ich habe noch eine Frage, die war sogar von Dominik tatsächlich. So die beste Balance für die Kombi aus Leistungsfähigkeit und trotzdem Longevity, also
gesund bleiben,
Langlebigkeit, die Mischung.
Schließt sich nicht gegenseitig aus. Also wird ja immer so dargestellt, als würde sich gegenseitig ausschließen. Es kommt immer darauf an, wie du Leistungsfähigkeit auch definierst. Ne? Also der eine definiert Leistungsfähigkeit, indem er eben sagt, ich mache jetzt beim Beim Romanian Deadlift mache ich jetzt irgendwie doch die 180 und der andere definiert die Leistungsfähigkeit vielleicht, indem er sagt, ich kann 12 Stunden am Stück konzentriert arbeiten. Es kommt immer darauf an, wie du geschaffen bist vom Typ her auch. Also für mich ist Leistungsfähigkeit nicht unbedingt zu sagen, ich drücke ganz viel auf der Bank. Würde mich mal freuen, wenn ich es mal können würde, aber es ist nicht, das ist mehr so, weil die Gesellschaft sagt, das ist Leistungsfähigkeit. Ja? Auch lange am Stück durch und immer mehr Power und immer mehr erreichen wird auch als Leistungsfähigkeit definiert. Ob das so richtig ist, ist auch die andere Frage.
Ja, diese Hustle-Gesellschaft, ja.
Wir sind ja wirklich getrimmt darauf, auf das Wort Leistung an sich. Aber ist es nicht auch eine Leistung zu sagen, ich fühle mich einfach wohl in meinem Körper und ich erhalte das so, wie es ist? Chinesische Medizin sagt zum Beispiel, wirkliche Energie hast du nur, wenn du dich nach einem langen, harten Arbeitstag abends auf die Couch setzt und in Ruhe ein Buch liest, ohne müde zu werden.
Geil.
Und das können die allerwenigsten inzwischen, weil die meisten sind Nebennieren platt oder Schilddrüsen platt und die geben Gas, weil sie von außen Druck bekommen und Leistungsanforderungen haben oder sich den Druck selbst machen, weil sie irgendwelche Glaubenssätze haben, die ihnen sagen, du musst. Aber die wenigsten können sich hinsetzen und in Ruhe heute noch ein Buch lesen, ohne die Stimulation vom Bildschirm, vom Handy. Ja? Das Blaulicht stimuliert ständig dein Dopamin, das macht aber ein Buch nicht. Und das würde ich einfach mal testen. Für mich ist nicht das Ziel zu sagen, ich muss Leistungsfähigkeit an irgendwelchen Zahlen definieren. Überhaupt nicht. Sondern für mich ist Leistungsfähigkeit einfach zu sagen, ich möchte immer genau das Energielevel haben, das ich jetzt in dem Moment brauche, um mich auch geistig optimal zu entwickeln. Das ist einfach mein Ziel. Und ich würde schon sagen, dass ich das tatsächlich echt gut hinkriege. Auch ich meine, wir haben jetzt wie viel Uhr, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich war heute den ganzen Tag im Einsatz. Ich habe schon 4 Stunden Online-Schulung hinter mir, die ich gegeben habe heute. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt super platt bin. Wenn ich jetzt anfangen würde, ein Buch zu lesen, okay, wird es auch schwierig werden wahrscheinlich. Aber ich würde schon sagen, dass ich mich noch konzentrieren kann. Und das ist für mich das Entscheidende. Deswegen ist die Balance zwischen dem richtigen Sport und Regeneration und konzentriert. Ich finde, es ist super wichtig, dass du facettenreich bleibst und dass du auf all diesen Ebenen immer genau den richtigen Reiz für dich bekommst. Ich mache zum Beispiel jetzt auch einen Podcast hier. Das habe ich jetzt auch noch nicht so oft gemacht. Insta Live habe ich jetzt schon keine Ahnung wie oft gemacht, ewig oft. Ja. Aber Podcast jetzt noch nicht so viel. Ist für mich auch eine neue Situation. Und diese Reize, dass du immer wieder was Neues machst, die musst du so finden, dass du einen Reiz gibst und es gut verarbeiten kannst. Du gibst den nächsten Reiz, kannst es gut verarbeiten. Deswegen ist ja auch im Training dieser effektive Trainingsreiz, der ist total wichtig, dass du den mit drin hast. Ja. Aber der darf nicht so sein, dass du hinterher 3 Tage dich nicht mehr bewegen kannst.
Ja, voll.
Oder krank bist danach. So darf der nicht sein. Du musst schauen, wo ist deine Reizschwelle? Wie gehst du da drüber? Wie kannst du das auch kompensieren? Dass du also nach hinten raus auch die Zeit nimmst für deinen Körper, um das dann auch zu verarbeiten. Und wenn du das hinkriegst, dann glaube ich, lebst du damit lange und bist trotzdem leistungsfähig.
Ja, voll. Also die Leistungsfähigkeitsdefinition gefällt mir sehr gut. Hätte ich es auch mit Dominik wahrscheinlich so unterschrieben. Gerade auch gemessen an uns und nicht gemessen an dem, was die Gesellschaft uns so aufdrückt, ja.
Oder und an irgendwelchen Idealbildern, die du in Photoshop siehst auf Insta.
Ja, lustigerweise hatte ich es da auch vorhin mit Daniel drüber. Ne? So den Druck, den wir uns alle auch oft selbst machen, weil gewisse Normbereiche oder gewisse Normen eben vorgelebt werden, was eigentlich gar nicht Standard ist. Und auch diese Hustle-Gesellschaft. Also ich persönlich bin auch ein Fan von früh aufstehen und auch die Zeit morgens für mich nehmen, erstmal bevor ich arbeite, einfach nur für mich, um aber eben genau entschleunigt in den Tag zu starten. Ja. Und ja, ich finde, da muss eben oder darf jeder einfach so seinen Weg finden.
Absolut.
Und auch vielleicht mal ab und zu den Perspektivwechsel betreiben.
Wenn es halt nicht mehr gesund ist, verstehst du, wenn du jetzt trainierst und du hast so einen niedrigen Körperfettanteil, dass du jetzt auch wirklich Probleme kriegst mit dem Zyklus als Beispiel. Als Frau, du hast keinen Zyklus mehr. Da finde ich einfach an der Stelle, das ist einfach dann, da passt es nicht mehr. Das Risiko-Nutzen-Verhältnis stimmt dann irgendwie einfach nicht mehr.
Ja,
das hat dann schon einen Subcharakter für mich.
Ja.
Und das ist jetzt nicht böse gemeint, vielleicht sind ja welche dabei, bei denen es auch durchaus so ist, aber ich finde, da steht dann einfach die Gesundheit im Vordergrund. Und wenn du sagst, ich bin gesund und ich fühle mich wohl in meinem Körper, das ist ja der beste Marker überhaupt, den du haben kannst.
Ja, absolut. Deswegen bei uns ist auch zum Beispiel eine Sache, die wir jeden Morgen im Journal ausfüllen, ist so die Einstufung von Energielevel. Finde ich immer richtig cool als Richtwert.
Creator Journal, ja.
Ja.
Genau, kenne ich.
So, jetzt sind wir aber wirklich relativ am Ende. Jetzt hätte ich noch eine Frage für dich als Abschlussfrage, oder? Habe ich alles? Ja, vielleicht haben wir es jetzt auch schon mal gehört. Vielleicht hast du es schon untergebracht, aber vielleicht auch nicht. Und zwar, Abschlussfrage wäre für dich, wenn du jedem Menschen der Welt einen wertvollen Tipp ins Ohr flüstern dürftest. Was wäre das?
Du meinst, wenn ich so viele Follower hätte?
Nein.
Dass ich jeden Menschen erreichen würde.
Ja.
Das würde ich ihm einen Tipp geben. Also vielleicht, ich würde es jetzt nicht so auf eine Maßnahme, eine spezifische beziffern. Ich kann jetzt nicht jedem Menschen ins Ohr flüstern, dass er jetzt Gemüse zum Frühstück isst. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber vielleicht so ein bisschen auf die innere Stimme einfach zu hören. Ja? Weil das machen wir aber viel zu wenig. Das ist unser Problem. Also wirklich das Feedback bei sich selbst auch mal zu suchen. Und nicht das Feedback an äußeren Umständen zu messen. Weil die äußeren Umstände können sich ändern, aber das in dir drin, das zählt ja letztendlich. Und die meisten Menschen haben da einfach gar kein Feeling mehr zu sich selbst. Auch intuitives Essen machen einfach viel zu wenig Leute. Weil bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich ein Nahrungsmittel ansehe, dann weiß ich, ob mir das im Bauch liegen wird oder nicht, bevor ich es esse. Da will ich wieder hinkommen. Wir kriegen aber gesagt, als Kinder, der Teller muss leer sein, du nimmst dir nur so viel, wie du haben kannst und heute wird das gegessen, morgen wird das gegessen. Das machen wir zum Beispiel bei unserer Kleinen nicht. Ne? Also wir fördern das ganz spezifisch. Die soll das essen, was sie sagt, dass das Richtige ist. Und weißt du, was die inzwischen macht?
Brokkoli
wenn die isst auch, sowieso oder? Brokkoli morgens, aber muss er auch nicht immer, je nachdem, wie es passt. Aber weißt du, was die inzwischen vor allem macht? Wenn du der Süßigkeiten hinlegst und du legst ihr zwei Sachen hin, dann hört sie nach einer auf zu essen.
Das
können die allerwenigsten Kinder mit 3 Jahren. Und das, deswegen denke ich, dieses Hör auf deine Stimme im Inneren, weil die wird zu oft, wurde die auch unterdrückt, diese Stimme. Da hat jeder so seinen Glaubenssatz drin und seinen Erziehungsfehler, den er da genießen darf. Und der eine denkt immer nur, er muss, der dritte traut sich nichts zu und so weiter. Und ich glaube, da ist einfach der Schlüssel zu Gesundheit. Wenn du das schaffst, dann gehst du sowieso den richtigen Weg.
Top. Vielen, vielen Dank. Das war ein schöner Abschluss, würde ich sagen. Und jetzt nochmal wirklich vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine wertvollen Impulse und all den Mehrwert. Ich würde sagen, ich verlinke natürlich Instagram von Thomas, alles in den Shownotes oder auch, wenn ihr auf YouTube schaut oder hört, dann natürlich auch da. Und schaut bei ihm vorbei oder auf der Homepage, wenn ihr, wie gesagt, Therapeuten sucht.
Therapeutenfinder haben wir, genau, den können wir nochmal verlinken, ja.
Dann kann ich auch verlinken. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank euch.